Seid ihr nicht Anti-Establishment?
Wir sind nicht so viel anti, sondern wir sind eher sozusagen für eine bessere Zukunft. Ja. Also wir haben natürlich haben unsere Probleme mit der derzeitigen Politik, sonst würden wir nicht eine neue Partei gründen wollen. Aber für uns ist es wichtig, eben eine positive Vision dafür aufzusetzen, wo es hingehen soll und nicht immer nur zu sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Ich war in Belgien, in England und so, das waren so die Orte, in denen ich mal gearbeitet habe.
Was lernt man im Ausland über Deutschland?
Das ist ein bisschen so wie Bayern München. Die gewinnen immer, finden, sind aber nicht sehr sympathisch. Also das ist, glaube ich, so das Bild, was man von den Deutschen hat. Das gesunde Herz irgendwie eigentlich einem sagen sollte, dass uns nicht egal sein sollte, wenn in der Europäischen Union da tatsächlich Leute irgendwie 8 Jahre lang keinen Job finden. Und das dann am Anfang war es ja die letzten 6 Jahre, was noch jeder Zweite, der halt keinen Job gefunden hat in Spanien. Und ich weiß, also jeder, der mal angefangen hat zu arbeiten, weiß, glaube ich, dass das jetzt nicht nur ein volkswirtschaftliches Problem ist, weil die irgendwie dann ihr ganzes Leben weniger Geld verdienen werden, sondern dass es halt ein psychologisches Ding ist. Ja. Mein erster Job war super wichtig, einfach um irgendwie so ein gewisses Selbstwertgefühl aufzubauen, dass ich irgendwas zur Gesellschaft beitragen kann, dass ich nicht total nutzlos bin. Ich persönlich wirklich, ich, Damian, finde einfach, dass man darüber ernsthaft nachdenken müsste, dass weil diese Schere zwischen Eigentumseinkommen und Einkommen über Einkommen sozusagen, also die ist, glaube ich, so, dass es da immer mehr auseinanderläuft, also dass die halt wenige sehr viel Einkommen haben. Und wenn man sich in der Geschichte anschaut, wie sich das immer ausgeglichen hat, dann war das durch Kriege. Ja? Also bei Kriegen ist es immer so, dass irgendwie diese Schere zwischen großem Eigentum und kleinem Eigentum geschrumpft ist. Und ich will keinen Krieg.
So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wo sind wir hier genau?
Wir sind in der Nähe von Watergate in unserem Büro.
Wer seid ihr? Wer bist du?
Wir sind Volt, eine paneuropäische Partei, und ich bin Damian Böselager. Ich bin Mitgründer und Spitzenkandidat für Deutschland.
Ist das dein vollständiger Name?
Nicht ganz. Ich habe eigentlich so einen längeren Namen noch. Der ist Damian Frei von Böselager, aber ich habe schon in der Schule und danach immer gearbeitet mit Damian Böselager.
So ein bisschen Adliger?
Ja.
Das ist inwiefern?
Das ist so ein Ding aus dem Mittelalter, was sich irgendwie überträgt über Familien.
Du hast jetzt keine Adelsfamilie und bist verheiratet mit irgendwelchen Königen von Dänemark und so?
Ich bin nicht verheiratet und auch nicht mit Königen von Dänemark.
Verwandt oder?
Auch nicht verwandt mit den Königen von Dänemark.
Auch nicht mit von Storchs und so?
Nee, zum Glück nicht.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Was hast du mit Volt zu tun? Bist du nur Spitzenkandidat oder hast du dir das ausgedacht?
Ich habe es mir ausgedacht vor 2 Jahren mit einer Französin und einem Italiener gemeinsam. Haben wir gesagt, wir haben irgendwie Lust, was gegen diesen Populismus zu tun und für ein besseres Europa. Und dann haben wir gesagt, wir müssen eine Bürgerbewegung gründen, die von Anfang an politisch versucht, eben Europa zu verändern.
Wie seid ihr drei darauf auf die Idee gekommen? Gab es irgendwie einen Auslöser oder so?
Ja, es war 2016 im September, habe ich Andrea kennengelernt und dann auch eben Colomb. Und wir haben einfach viel diskutiert, über was so gerade abgeht. Also gerade irgendwie die Trump-Wahl, aber auch das Brexit-Referendum war ja gerade passiert. Und für Andrea war relativ wichtig noch dieses Verfassungsreferendum, bei dem Renzi zurückgetreten ist in Italien. Das war auch so im Herbst 2016. Und haben uns das irgendwie alles angeschaut und haben gesagt, so auf der einen Seite gibt es diesen Rechtsruck. Und auf der anderen Seite gibt es irgendwie so verwaltende Parteien, die nicht wirklich irgendwie sagen, wo es hingehen soll. Und gleichzeitig sieht man so die ganzen großen Probleme unserer Zeit, von denen man weiß, dass man sie eigentlich nur gemeinsam europäisch lösen kann. Und wir haben uns einfach gesagt, wir müssen irgendwas unternehmen. Und da das für uns das Problem von Anfang an der Politik lag, haben wir gesagt, wir müssen in die Politik gehen.
Und dann kam noch die Trump-Wahl drauf. Im September, dann kam im November Trump. Wie habt ihr das erlebt damals? Wart ihr in Amerika?
Ich war in Amerika, wir waren in Amerika und ein Freund von mir hat tatsächlich bei Hillary Clinton im Wahlkampfbüro gearbeitet und der hat uns gesagt, wie wir da eben auch reinkommen können ins Wahlkampfbüro. Da waren wir dann irgendwie mit 20.000, 30.000 Leuten zur Wahlnacht, was ziemlich krass war, weil am Anfang alle so krass gefeiert haben. Irgendwie Katy Perry hat gesungen, ey, our president und so, und dann ist irgendwann die Bühne leer geworden und die Leute haben sich hingesetzt, als halt immer mehr Zahlen reinkamen. Und haben dann halt festgestellt, so krass, das reicht nicht mehr. Und dann angefangen zu weinen. Und das war schon ein krasser Schock, weil ich glaube, viele von uns aufgewachsen sind mit der Idee, so Politik wurschtelt so vor sich hin, aber es wird schon immer besser. Und der Brexit und auch diese Trump-Wahl haben einfach gezeigt, dass es nicht stimmt, sondern dass es sich halt auch in eine richtige, beschissene Richtung entwickeln kann.
Dachtest du an dem Abend auch, dass Hillary gewinnt?
Ja, ich hatte, wie viele Leute gedacht, dass das so passiert, dass niemand, also dass es wahrscheinlich ein paar Leute gibt, die Trump wählen, weil sie genervt sind. Ich war auch mal in Detroit, da sieht man schon, wie beschissen die Situation auch in manchen Teilen von Amerika ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das reicht, um tatsächlich so einen Typen zu wählen.
Warst du ein Hillary-Unterstützer?
Was ist mit denen?
Warst du Unterstützer von Hillary?
Ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn so Dynastien da herrschen in Amerika, wo irgendwie eine, also keine Ahnung, eine ehemalige Präsidentengattin dann auch irgendwie wieder dann Präsidentin wird. Ich glaube, die Frau hat es schon drauf. Ich glaube, man kann ihr nicht nachsagen, dass sie nicht wüsste, was sie tut. Ich fand es aber extrem uninspirierend, was sie gesagt hat. Und wenn man sich so auch diese TV-Debatten angeschaut hat, fand ich das nicht so krass überzeugend.
Und dann seid ihr zurückgekommen und habt euch gedacht, habt euch irgendwo zusammengesetzt in irgendeiner WG und habt irgendwas, einen Plan geschmiedet? Oder seid ihr ganz schnell draufgekommen auf die Idee, Partei?
Nee, ist schon ein Denkprozess gewesen. Am Anfang haben wir überlegt, ist es vielleicht ein Think Tank oder ist es irgendwie sowas wie Pulse of Europe auf die Straße gehen und einfach sozusagen aus der Zivilgesellschaft Druck aufzubauen. Aber dann haben wir gesagt, es muss eigentlich in der Politik sein, weil nur wenn wir in die Politik gehen, werden sich die Parteien bewegen, weil wir ihnen Stimmen zocken. Und nur dann können wir tatsächlich auch die Veränderungen selber umsetzen, die wir sehen wollen. Und es reicht eben nicht mehr, unpolitisch zu sein. Ich glaube, so ein ganz großes Ding ist, dass viele von unserer Generation sich gar nicht mehr trauen, irgendwie richtig politisch zu sein. Und deswegen saßen wir dann da, haben das uns überlegt und dann meinte Andrea irgendwann so, okay, ich gründe eine italienische Partei, weil mein Land, glaube ich nicht, dass da noch irgendwann mal eine stabile Regierung kommt, die cool ist, die irgendwie, die ich unterstützen kann, womit er auch leider recht behalten hat. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich müsste man das direkt europäisch machen, weil diese eben großen Probleme unserer Zeit europäische Probleme sind oder wenn nicht sogar größer als Europa und der Rechtsruck ja auch nicht sich beschränkt auf nur Italien, sondern eben leider auch über in Europa passiert.
Über die Probleme reden wir gleich, aber ich meine, wir haben ja keinen Mangel an Parteien in Deutschland, in Europa. Warum hast du nicht überlegt, mal gucken, bei den Linken, bei den Grünen, ist da irgendwas, was mich anspricht?
Also ein Teil des Problems ist, dass es eben nur nationale Politik gibt in Europa. Also wenn man sich dann irgendwie ein bisschen tiefer anschaut, das Europäische Parlament, da sitzen ja diese ganzen nationalen Parteien drin, die sich so zu losen europäischen Frankenstein-Gruppen zusammenfügen und dann aber auch gar nicht unbedingt gemeinsam abstimmen immer. Und auch der Rat oder die Räte sind ja eigentlich so, dass sie sehr aus dem nationalen Interesse heraus agieren. Und wir haben halt gesagt, wir brauchen auf jeden Fall europäische Politik, also irgendwie was Neues, was wirklich europaweit entscheidet, wie unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen soll. Und haben dann gesagt, eigentlich ist der wirklich innovative Ansatz, ist es eben eine europäische Partei aufzubauen, die über das gleiche Programm hat, den gleichen Namen, die gleichen Ideale.
Warum hast du nicht bei DiEM25 mitgemacht? Die machen das ja auch.
Die haben da auch ungefähr um die Zeit angefangen. Das war aber von Anfang an irgendwie nicht unsere Linie, weil es ist sehr Anti-Establishment. Es ist getragen von eben, sagen wir mal, großen Köpfen, schon Berühmtheiten. Und von uns, also für uns war von Anfang an klar, dass es eine Bürgerinitiative sein soll. Das ist auch sehr viel mehr mit irgendwie, also aus den Bürgern heraus, aus dem von Menschen, normalen Menschen kommen sollte. Und genau, das plus eben dieses bisschen für uns vielleicht zu ideologische war dann der Ansatz, wo wir gesagt haben, wir machen auf jeden Fall jetzt weiter mit dem, was wir machen.
Seid ihr nicht Anti-Establishment?
Wir sind nicht so viel Anti, sondern wir sind eher sozusagen für eine bessere Zukunft. Ja? Also wir haben natürlich haben unsere Probleme mit der derzeitigen Politik, sonst würden wir nicht eine neue Partei gründen wollen. Aber für uns ist es wichtig, eben eine positive Vision dafür aufzusetzen, wo es hingehen soll und nicht immer nur zu sagen, das ist scheiße, sondern eher zu sagen, okay, was ist denn das Ziel, wo geht es hin?
Wer ist denn das Establishment in Europa?
Gute Frage, ist wahrscheinlich die klassischen Parteien, die Wirtschaftsführer.
Aber das sind nicht eure Gegner?
Nee, ich glaube, wir sehen uns tatsächlich nicht irgendwie als krasse Gegner von irgendeinem Bereich, sondern wir sagen einfach, wir wollen gerne eben die richtige Politik umsetzen. Also wir können ja gleich nochmal über die Themen reden, aber ich glaube, wichtig ist, dass man eine Idee hat, wie es in 2050 aussehen soll in Europa und dass man dafür kämpft und dass man das auch als attraktives Angebot den Bürgern anbietet. Also ich glaube, es haben auch gar nicht mehr alle Bürger Bock darauf, dass die Parteien sich die ganze Zeit irgendwie in so einem Klein-Klein gegenseitig bekämpfen, sondern die sagen einfach, wir wollen gerne, dass sie unsere Probleme löst, dass sie unsere Lebensrealität verbessert und das ist unser Ansatz. Also es kann natürlich irgendwie aus einer Sorge, wie ich schon gesagt habe, von diesem ansteigenden Rechtspopulismus kommen. Aber unser Angebot ist ein positives, sozusagen ein Fortschritt. Und deswegen sind wir auch progressiv.
Ihr sagt nichts Negatives?
Ja, wir zeigen natürlich schon Probleme auf. Ja.
Da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber wenn du sagst, ihr seid ideologiefreier, was heißt das? Also ich meine, jede Partei hat ja eine Ideologie. Was ist eure?
Wir haben uns, als wir eben festgestellt haben, dass wir in die Politik gehen wollen und sagen wollen, okay, wir bauen tatsächlich eine Partei auf, haben wir uns kurz überlegt, so ordnen wir uns jetzt irgendwie links, rechts oder so ein. Aber das war gar nicht der richtige Ansatz für uns, sondern wir haben gesagt, wir haben einfach wie viele Leute, die wir kennen, Themen, die uns wichtig sind. Und dann haben wir diese Themen aufgeschrieben und haben versucht herauszufinden, was die besten Lösungen sind in Europa. Und in Europa gibt es schon super viel Vielfalt von Ansätzen, die gut funktionieren, die auch schon gezeigt haben, dass sie eben funktionieren können in einzelnen Ländern und haben dann versucht, einfach die besten Lösungen aufzuschreiben für diese Themen. Und natürlich haben wir eine Themenauswahl getroffen, die einfach für uns die Themen sind, die wichtig sind. Aber das ist jetzt kein ideologischer Ansatz gewesen. Also ich glaube, wenn man da mal ein bisschen reinschaut und dann wirklich am Thema diskutiert, dann sind ganz oft Leute, die sich vorher vielleicht als links bezeichnet haben oder als grün, was ja auch nicht ganz klar ist, wo das auf diesem Spektrum ist, oder als vielleicht eher konservativ oder liberal, dann im Thema eigentlich übereinstimmen. Also das sind ja so Kategorien aus dem, was weiß ich, 18. Jahrhundert oder so, dieses Links-Rechts, und da sagen wir einfach, das entspricht einfach der Lebensrealität von vielen Menschen nicht mehr. Und das zweite große Thema ist einfach, dass in Europa sich diese Kategorien verschieben. Also wenn du zum Beispiel in Rumänien sagst, ich bin links, dann bist du eigentlich einer von der früheren Schreckensherrschaft. So, also das ist, das, da muss man eben auch aufpassen, dass man eben sich nicht irgendwie auf irgendwas einigt, was dann ganz andere Sachen in unterschiedlichen Kontexten bedeuten darf.
Ich glaube jetzt immer noch nicht, dass ihr keine Ideologie habt.
Nee, wir können gerne über die Themen reden. Ich glaube, da kommt eher raus, was sozusagen die Themen sind, die uns wichtig sind. Also wir sind progressiv, das heißt, wir sind auf jeden Fall so, dass wir...
Das ist ja links. Das gilt ja als links, oder?
Also das heißt ja grundsätzlich erstmal fortschrittlich. Also wir wollen gerne eben den Fortschritt haben. Wir wollen gerne irgendwie gute Lösungen für die Zukunft entwickeln.
Wen hast du denn, als du noch keine Partei hattest, eine eigene, seitdem du 18 bist, gewählt?
Es hat sich so ein bisschen gewandelt. Ich habe mal CDU gewählt, ich habe mal Grün gewählt, ich habe auch mal SPD gewählt. So. Also es ist, ich hatte da nicht so eine krasse Parteiheimat.
Also ein Wechselwähler.
Ja.
So, und dann, wie ist es jetzt weitergegangen? Ist es einfach, eine Partei zu gründen, die dann 2019 bei der Europawahl antritt? Reichen da 2 Jahre?
Das war extrem herausfordernd. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gearbeitet in meinem Leben. Also im Grunde waren wir am Anfang zu dritt und jetzt sind es irgendwie so 30.000 Unterstützer, und wir haben 14 Parteien gegründet. Also in 14 Ländern sind wir als Partei registriert und treten jetzt aus 8 Ländern für die Europawahlen an. Und das ging nur, weil wir einfach super viele Leute hatten, die von Anfang an draufgesprungen sind und dann immer mehr draufgesprungen sind und das halt mit uns entwickelt haben. Also es ist einfach getragen von extrem vielen Freiwilligen, die sich da irgendwie abends oder am Wochenende hingesetzt haben und gesagt haben, okay, wir wollen auch gerne einen positiven Aufbruch für Europa, wir wollen das auch gerne. Also ich finde das cool, dass man so aus diesem passiven sich Beschweren rauskommt und zu etwas machen und zu etwas Positives machen hinkommt.
Warum tritt ihr nicht in allen Ländern an?
Also wir hätten noch ein paar Länder mehr gehabt, wenn es nicht so krasse demokratische Hürden gäbe. Also zum Beispiel in Italien brauchst du 150.000 Unterschriften, um für die Europawahlen anzutreten. Die musst du aber geben mit einem Notar, der neben dir sitzt. Das heißt, du musst dann irgendwie Notare bitten, mit dir auf die Plätze zu kommen in Städten. Und dann muss der dann abzeichnen oder die dann abzeichnen, während die Unterschrift gegeben wird. Also es ist ein kompletter Wahnsinn. In Frankreich ist es so, dass du ungefähr 1 Million Euro brauchst, also 800.000 Euro, um deine Wahlzettel selber zu drucken und dann selber an die Wahlämter zu schicken, damit du dann wählbar bist, weil dann wird dann dieser Zettel genommen und dann können die Leute den erst einwerfen. Also wenn du nicht den Zettel dahin geschickt hast, dann bist du halt nicht wählbar. Und das waren halt so Hürden, wo wir in diesen beiden Ländern halt nicht antreten könnten. Und dann gibt es einfach andere Länder, die in ihrer Entwicklung noch nicht so schnell waren, dass sie sagen konnten, okay, wir können jetzt eine Partei registrieren und wir können tatsächlich irgendwie diesen Wahlkampf stemmen. Es kommt einfach darauf an, wo die Volontäre stark waren.
Das heißt, dein Kumpel Andrea als Italiener kann nicht in Italien antreten und tritt gerade nicht an.
Ja, der tritt tatsächlich nicht in Italien an. Er wurde aber dann von unserem britischen Team gefragt, ob er in London antreten kann. Und jetzt macht er gerade Wahlkampf in London.
Aber ihr habt einen britischen Spitzenkandidaten da, oder?
Er ist jetzt der britische Spitzenkandidat tatsächlich. Ja, also es ist tatsächlich auch irgendwie zeigt ganz schön die europäische Vision, dass wir halt sagen, okay, wir sind tatsächlich eine europäische Partei.
Und die Französin?
Die tritt nicht an. Die hilft jetzt gerade dem Italiener so ein bisschen und ist sowieso noch unsere Politikchefin. Also die arbeitet noch ziemlich viel am Programm.
Unterstützer heißt, ihr habt 30.000 Unterstützer oder 30.000 Parteimitglieder. Kann man aber Mitglied bei euch werden?
Das unterscheidet sich hier pro Land. Also da, wo wir sozusagen als Partei registriert sind, gibt es eben Parteimitglieder auch. Aber wir sind in manchen Ländern eben noch nicht als Partei registriert. Das sind dann, also wir nennen die dann Teammitglieder und so. Und da gibt es aber auch verschiedene Aktivitätslevel. Da gibt es die, die halt super krass viel Zeit investieren. Da gibt es die, die so ein bisschen Zeit investieren. Da gibt es die, die ab und zu mal zu einem Event kommen und unterstützen.
Wie viel habt ihr denn in Deutschland Mitglieder?
In Deutschland sind, glaube ich, oh, muss ich nochmal nachschauen, aber ich glaube, es sind zwischen 500.000 Mitglieder. Aber genau die Anzahl der Parteimitglieder müsste ich nochmal nachschauen. Es entwickelt sich gerade extrem krass, weil wir sehr viel Presse hatten in der letzten Zeit und unsere Treffen überrannt werden von Leuten. Deswegen gehen die Zahlen gerade krass hoch. Ja.
Du hast gerade das Parteiprogramm schon angesprochen. Wie habt ihr das denn entwickelt? Habt ihr so basisdemokratisch das alles gemacht?
Es hat von dem ersten Moment, wo wir so die Grundthemen aufgeschrieben haben, zu dritt, bis zur ersten Veröffentlichung unseres Grundsatzprogramms, hat uns ein Jahr gedauert. Also wir dachten, es geht viel schneller, aber dann sind halt immer mehr Leute dazugekommen, haben mehr Leute mitgeschrieben. Und dann hatten wir so einen sehr partizipativen Prozess, wo ein paar Leute, die halt Bock drauf hatten, geschrieben haben. Und dann wurde es in die gesamte Bewegung geöffnet, in ganz Europa. Und dann haben die ihre Kommentare gegeben und dann gab es da Telefonate zu, dann wurde es wieder geschlossen, dann wurden die Kommentare eingearbeitet und das haben wir 3-4 Mal gemacht und dann noch 3, glaube ich, Treffen in Person gemacht, um das nochmal zu diskutieren mit allen, die halt kommen konnten. Und dann war es tatsächlich halt eben von super vielen Europäern geschriebenes Programm. Und dieses Grundsatzprogramm haben wir verabschiedet, glaube ich, im Mai letzten Jahres. Und das sind so 200 unlesbare Seiten von Programmen. Das ist aber ganz cool, weil wir damit eigentlich alle großen Themen abgedeckt haben und so ein solides Fundament haben, auf dem unsere ganze Politik steht. Und das war eben auch wichtig, damit klar ist für alle Mitglieder, was ist unsere Meinung zu den einzelnen Themen. Und basierend, also das wird die ganze Zeit weiterentwickelt, da kann man eben Änderungsanträge überall aus Europa einreichen und dann kann man das weiterentwickeln. Also es ist wirklich ein europäisches Grundsatzprogramm. Und für Wahlen schreiben wir Wahlprogramme. Also für die Europawahlen haben wir jetzt unser Wahlprogramm geschrieben. Das heißt Amsterdam Declaration nennen wir das. Und das ist eben genau unsere Wahlversprechen abgeleitet auf dem Grundsatzprogramm für diese Europawahlen.
Kommen wir mal ganz kurz zu dir, bevor wir zu euren Problemen, Analysen und Lösungen kommen. Bist du denn schon immer ein politischer Mensch geworden? Oder war das jetzt wirklich erst durch den Populismus, Hillary, Trump und so weiter? Also, warst du schon irgendwie Schülersprecher oder so? Hast du Politikwissenschaften studiert?
Ich war nie Schülersprecher. Ich habe Philosophie und VWL studiert, was einen vielleicht so ein bisschen in diese Richtung bringt. Aber im Grunde habe ich nie gedacht, dass ich in die Politik gehen würde. Das war nie mein Plan. Es kam tatsächlich eher so aus diesem Gefühl heraus, man sitzt immer abends da und beschwert sich über die Sachen, die halt passieren, die immer auf die Nerven gehen, die Entwicklung, die man so sieht. Und wie gesagt, es geht das Grundvertrauen so ein bisschen verloren, dass das alles in die richtige Richtung geht. Und ich will gerne irgendwie nicht immer da sitzen müssen und mir anhören, dass irgendwie Sachen schlechter werden, sondern ich will versuchen, selber was zu verändern. Und daraus kam das eigentlich. Also wir haben Volt wirklich gegründet, weil wir einfach gerne aus diesem Passiven herauskommen wollten und eben wirklich selber was machen, damit es besser wird. Und auch den anderen Leuten zeigen wollen, dass unsere Stimme was zählt, dass jeder Bürger eigentlich super krass viel bewirken kann in der Politik, wenn er sich einfach hinsetzt und das aktiv betreibt. Und das ist eigentlich auch eins unserer großen Ziele, eben super viele Leute dafür, also eigentlich zu politisieren und zu mitmachen in der Politik wieder anzuregen.
Okay. Kann eine Europäerin und ein Europäer einfach so was leisten in Europa?
Auf jeden Fall. Also es ist echt krass, wie man feststellt, dass man einfach, wenn man sich ein bisschen politisch engagiert und da Herzblut reinsteckt und Energie, wie viel man bewegen kann. Also allein, dass ich jetzt eben schon auf irgendwelchen Panels sitze mit Katharina Barley, Sven Giegold und Herrn Kaspari von der CDU und Frau Nicola Bär, und die sich dann sozusagen positionieren müssen zu mir und irgendwie ihre Antworten geben müssen und ich halt immer fragen kann, so, was ist denn eure Vision für Europa? Was ist denn wirklich, was wollt ihr denn in 2050? Wollt ihr einen föderalen Staat oder wie soll es denn aussehen? Das ist eigentlich eben nur getragen von ganz, ganz vielen Freiwilligen, die sich halt engagiert haben. Und ich glaube, dass man eben viel stärker ist als Bürger, Politik zu beeinflussen, als man das denkt, wenn man so normal aufwächst.
Du hast oft zu Hause gesessen und dich an den Kopf gefasst und dachtest, was passiert da? Kannst du dich an irgendwelche politischen Entscheidungen in Europa quasi vor dem ganzen Populismus und so weiter erinnern, was dich da aufgeregt hat?
Ja, ich fand die Finanzkrise schon krass. Also wie gesagt, ich habe ja VWL auch ein bisschen studiert und dann auch so Lohnstückkosten und sowas mal analysiert und interne Abwertungen sind ja alles so Themen, die da super krass spannend waren. Also also einfach zu sehen, wie halt so ein Land auch kaputt gespart werden kann und was das für Auswirkungen auf die Lebensrealität der Leute hat. Und ich habe so eine Reise gemacht mit 2 Freunden, es war 2012, so durch alle europäischen Hauptstädte. Und da haben wir eigentlich ganz viele junge Leute einfach befragt, was ist eure Vision für Europa, was wollt ihr gerne, was ist das Ziel? Und da ist mir schon aufgefallen, wie krass einfach diese Finanzkrise sich wirklich ausgewirkt hat. Also ich weiß noch, wie so ein Grieche auf mich zukam und meinte so, hey, warum hat Merkel eigentlich meinen Lohn halbiert? Also was ist da passiert? So, und einfach zu verstehen, wie Europa auch in dem Sinne schon zusammenhängt, war auf jeden Fall krass für mich.
Ja. Hast du im Nachhinein mal gedacht, wie, wenn ihr an der Macht gewesen wärt, wie ihr die Griechenland-Krise gelöst hättet?
Also wir haben natürlich ein Programm für die Zukunft geschrieben. Ich kann dir irgendwie sagen, was ich dazu denke. Ich glaube, dass ein Schuldenschnitt da das Sinnvolle gewesen wäre, weil einfach natürlich, wenn du irgendwo investierst, auch in Staatsanleihen oder so, und das dann halt, dann hast du ja ein gewisses Risiko, dass es auch schief läuft. Und ich glaube, dass die Gläubiger da sehr, sehr viel früher, bevor eben diese ganze Staatsschuld dann von anderen, also vom ESM und so übernommen wurden, dass man die hätte sehr viel früher da an diesen ganzen Kosten beteiligen hätten müssen.
Das hast du gerade Lohnstückkosten angesprochen. Du hast VWL studiert. Was ja in den letzten 20, 30 Jahren in Europa, auch in Deutschland auffällt, ist ja, dass die Löhne sich abkoppeln von der Produktivität der Unternehmen. Das ist ein Problem. Also die machen immer mehr Profite, aber die Leute haben nicht mehr Geld in der Tasche. Wie kommt das?
Das ist ein Riesenproblem. Ich meine,
aber wie kam das?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man sieht immer, dass sich eigentlich so die, also im Moment ist es ja so, dass das Einkommen, dass das Eigentum sehr viel weniger besteuert ist als eben normales Einkommen, was man über einen Lohn kriegt. Ja? Und ich glaube, das ist einfach eine riesige Schere, die man irgendwie versuchen muss, ein bisschen einzudämmen. Weil wenn das immer zu weit auseinanderläuft, dann funktioniert das nicht. Also ich glaube, man muss die Mitarbeiter schon viel mehr beteiligen an den Gewinnen, die die Firmen machen. Aber das, ich meine, der Unterschied zwischen Griechenland und Deutschland in Lohnstückkosten ist auch ganz viel durch Industrialisierung getrieben. Ja? Also Lohnstückkosten gehen ja dann runter, wenn du sozusagen weniger Mitarbeiter auch brauchst pro Maschine oder so. Und deswegen ist es ein bisschen schwer, also das da jetzt aufeinander, das zu vergleichen, weil einfach die die Griechen da eine sehr viel weniger Maschinen haben und weniger produktive Maschinen.
Sehr gut, du bist jetzt hier Volt Deutschland, Chef. Was wäre denn in Deutschland zu tun, damit sich das wieder angleicht?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, man muss erstmal dafür sorgen, dass die Unternehmen tatsächlich auch faire Steuern zahlen auf ihre Einkommen, dass man eben da irgendwie dafür sorgt, dass, ja, also, dass die Investitionen in Infrastrukturen und auch in solche Sachen wichtig sind. Aber um die Schere zwischen den Einkommen anzupassen, müsste man, glaube ich, schon dafür sorgen, dass man, irgendwie versucht, so, ja, also ja, Managergehälter vielleicht so ein bisschen abzudeckeln und dafür zu sorgen, dass irgendwie die Gewerkschaften auch sich europäisch aufstellen, damit sie eine Verhandlungsbasis gegenüber den größeren Unternehmen haben. Das ist auf jeden Fall ein erster Schritt.
War die Agenda 2010 ein Fehler?
Ich glaube, dass wir schon festgestellt haben, dass jetzt sehr viele Personen in prekären Einkommensverhältnissen sind und deswegen war das in der Hinsicht ein Fehler. Ich glaube, sie hat uns durch so eine schwierige wirtschaftliche Phase schon durchgetragen, aber es ist kein langfristiges Modell, das irgendwie auf den Rücken der Arbeitnehmer zu machen. So. Und es gibt schon noch eine Sache, die ich noch sagen kann, dass wir auf jeden Fall fordern, dass wir einen Mindestlohn haben in Europa von 70% vom Median-Einkommen, also tatsächlich so eine, also eben dafür sorgen, dass Leute eben nicht so ausgebeutet werden können.
Was wäre das in Deutschland?
Genau, und Zahlen müsste ich mir nochmal anschauen.
Jetzt ist gerade irgendwie faire Steuern der Unternehmen. Was heißt denn fair?
Es ist ja im Moment so, dass du, also zum Beispiel für ein iPhone eigentlich, dass Apple da gar keine Steuern zahlt in Deutschland, keine Körperschaftssteuern. Und wir sagen...
Und sein Irland, ne?
Ja, aber das sind halt sehr viel niedrige Körperschaftssteuern und deswegen sagen wir genau, deswegen brauchen wir einen Mindestsatz an Körperschaftssteuern von 15% überall in Europa. Perspektivisch denken wir auch darüber nach, ob man vielleicht eine europäische Körperschaftssteuer aussetzen kann, die dann halt eben auch die EU ein bisschen finanzieren kann. Aber jetzt erstmal Forderung für jetzt ist, weil es eben auch umsetzbar ist, tatsächlich eine Richtlinie in diesen Binnenmarktverordnungen zu machen, dass man eine 15-prozentige einen Mindestsatz von 15% in der Körperschaftssteuer hat.
Jetzt haben wir bestimmt mindestens eine Studentin, die hier zuguckt und sagt, das habe ich nicht verstanden. Warum wie Apple jetzt hier mehr Steuern zahlen kann. Musst du ein bisschen einfacher erklären.
Ja, also
das ist ja bei Jungen naiv.
Ja, okay. Also im Grunde ist es ja so, wenn ich ein iPhone kaufe, dann ist es so, dass wir eigentlich hier einen Umsatz haben in Deutschland oder dass Apple einen Umsatz hat in Deutschland. Ja? Und normalerweise würden sie dann jetzt halt irgendwie auch einen Gewinn verbuchen hier in Deutschland dafür, dass sie halt irgendwie gewisse Kosten haben, um das iPhone zu produzieren und dann halt ein bisschen mehr verdienen durch meinen Einkauf. Und jetzt machen die aber so eine Lizenzvereinbarung mit ihrer irischen Mutter, die sitzt dann in Irland, und sagen, hey, wir haben gar keinen Gewinn gemacht in Deutschland, sondern diesen Gewinn, den sie da eigentlich gemacht haben, sagen sie, das sind jetzt aber Lizenzkosten, die tatsächlich nach Irland verbucht werden. So, und dann in Irland macht die Firma dann natürlich Profit, weil sie diese Lizenzkosten einfährt und sagt, okay, cool, wir haben super viel Geld gemacht, aber zahlen da halt einen extrem viel geringeren Körperschaftssteuersatz, also weniger Steuern auf ihren Gewinn im Endeffekt. So. Und Das kann halt nicht sein, dass die einzelnen europäischen Länder da gegeneinander ausgespielt werden. Und das heißt halt auch, dass wir hier in Deutschland eben ganz viele Investitionen in Infrastruktur nicht machen können, dass da sozusagen kein Beitrag geleistet wird von Apple. Und das finden wir halt doof. Also,
kann man nicht diese Lizenzsachen verbieten?
Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, aber ich glaube, es ist extrem viel komplexer, als einfach zu sagen, lass uns halt einen Mindeststandard schaffen in Europa dafür, dass das eben nicht mehr passiert.
Wie soll das bei Amazon funktionieren?
Es ist ähnlich. Also die Frage ist, glaube ich.
Also Amazon sagt, macht es ja transparent. Also wenn ich eine Post bekomme und mir was bestellt habe, dann steht da ja auch Absender Luxemburg.
Ich meine, für die würde diese Steuer natürlich auch gelten. Wir haben auch super viel diskutiert darüber, ob man bei ganz großen Unternehmen vielleicht auch über Umsatz besteuern kann, dass du halt wirklich dafür sorgen kannst, dass die Leute, halt, dass die Firmen halt da ihre Steuern zahlen, wo sie auch wirklich den Umsatz machen, was ja auch Sinn ergeben würde, weil irgendwie, keine Ahnung, der normale Verkäufer von einem kleinen Laden oder so natürlich auch seinen Umsatzsteuer oder seine Körperschaftssteuer da zahlt, wo er seinen Umsatz macht. Und das ist irgendwie so die Idee, dass man lokal eben seine Steuern da zahlt. Das müssen wir aber noch weiter diskutieren. Jetzt fangen wir erstmal an mit diesem Mindeststeuersatz und dann ist das eine Perspektive.
Ein Herz für die Amazon-Arbeiter, die da in den Lagern arbeiten müssen.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es uns ja auch wichtig, dass wir da eben soziale Mindeststandards festlegen. Die EU kann da, glaube ich, eine krasse Vorreiterrolle spielen, weil da gibt es ja schon eine ganze Bandbreite an Vorschlägen, was die EU sagt, wie eben soziale Standards aussehen müssen für Arbeitnehmer. Die werden aber nicht umgesetzt und da wollen wir auf jeden Fall uns auch für einsetzen. Ne?
Was wären eure Standards?
Ich glaube, es sind faire Arbeitszeiten, Mindesttage an Urlaub, irgendwie Sicherheit und Gesundheitsförderung eben in Unternehmen und wie gesagt eben dieser Mindestlohn. Ne?
Was ist eine faire Arbeitszeit? Wenn ihr fordert ja auch flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer und so weiter. Wie passt das zusammen? Was ist fair? Was ist flexibel?
Flexibel heißt für uns einfach, dass es sich die Wirtschaft verändert und wir immer mehr Leute haben, die halt gar nicht mehr in so einem festen Arbeitsverhältnis sind und gar nicht mehr von Gewerkschaften vertreten werden können. Und Gewerkschaften haben super krass viel erreicht für Arbeitnehmer. Und wenn man jetzt da rausfällt und zum Beispiel ein Uber-Fahrer ist oder jemand, der halt irgendwie so frei angestellt ist und sich selber Geld verdient, dann wird man überhaupt nicht mehr abgedeckt und gar nicht mehr vertreten. Und da kann die EU, aber da müssen wir auch in den einzelnen Ländern einfach dafür sorgen, dass da halt irgendwelche Vertretungen organisiert werden, dass diese Leute eben auch irgendwie Versicherungen kriegen, dass da halt keine Ausbeute herrscht. Also wir haben super viel auch über natürlich so Uber-Fragen diskutiert und ich glaube, was aber ganz klar auf keinen Fall sein darf, ist, dass die einfach nur einen Gewinn da machen, wo sie eben keine sozialen Abgaben zahlen müssen. Also diese Bandbreite, die halt eben ein Taxiunternehmer dann eben noch zahlen muss für seine Arbeitnehmer, auf diese Kosten darf es halt nicht gehen.
Bist du schon mal Taxi gefahren oder Überfahrer gewesen?
Ich bin noch nie Taxi gefahren, ich bin auch noch nie Uberfahrer gewesen.
Bist du schon mal ausgebeutet worden von deinem Arbeitgeber?
Ich habe mal Zeitungen ausgetragen, das war hart, aber ich weiß nicht,
habe ich auch gemacht, ist Ausbeutung.
Ist Ausbeutung, ja, ich weiß nicht, ich war glaube ich zu jung, um zu verstehen, dass ich da ausgebeutet wäre. Ich war super froh, ein bisschen Geld zu verdienen und so. Also,
Aber warst du schon mal angestellt? Hast du irgendwo schon mal gearbeitet in einem Unternehmen?
Ich habe schon mal in einem Unternehmen gearbeitet. Ich war Berater.
Unternehmensberater.
Unternehmensberater. Ich habe aber eigentlich nicht viele Unternehmen beraten, sondern ich habe vor allen Dingen im sozialen, öffentlichen Sektor beraten. Also so Strategien geschrieben für große internationale NGOs und genau, solche Sachen.
Für wen hast du gearbeitet?
Ich glaube, ich darf es nicht sagen. Für meine Firma darf ich es nicht sagen. Aber keine Ahnung. Also ich glaube, was ich sagen darf, ist eine...
Bei dem Kumpel, bei dem Kumpel Andrea Weißmann, der hat bei McKinsey gearbeitet, Du warst jetzt nicht bei McKinsey.
Ja, doch, ich war auch bei McKinsey. Ja, tatsächlich. Ja. Nee, ich darf sagen, bei wem ich gearbeitet habe, aber ich darf nicht sagen, für wen ich gearbeitet habe. Also ich habe zum Beispiel eben sowas gemacht, wie für eine Waisenkinderorganisation halt überlegt, wie sie sich weiterentwickeln können, damit sie nicht in so eine Gefahr laufen, dass die Kinder zu sehr als Waisenkinder abgestempelt werden. So, das war eine der Sachen. Oder ich habe versucht, in den deutschen Staaten ein bisschen zu digitalisieren. Das war auch eine Aufgabe, so halt einfach dafür zu sorgen, dass eben so gesellschaftliche Themen sich weiterentwickeln. Für mich war es eine super coole Zeit, weil es sehr stressig war und irgendwie ein hartes Arbeitsumfeld mit sehr viel Arbeit. Aber irgendwie, ich wusste, dass die Themen, für die ich arbeite, die sind, die mir auch was bedeuten. Also, ja, genau.
Hast du jetzt gerade einen Nebenjob? Ich meine, du führst in der Partei nach Europa vielleicht?
Nee, das wäre nicht möglich, glaube ich. Also ich habe sozusagen Volt aus dem Studium heraus gegründet. Das Studium ist fertig gegangen. Das war dann mein zweites Studium, ist der Master in öffentlicher Verwaltung gewesen. Hey, das klingt immer so sexy, öffentliche Verwaltung. Ich weiß nicht, warum. Nee, nicht wirklich, oder? Ja, ich keine Ahnung. Da muss man vielleicht mal was am Namen machen oder so. Und habe dann meinen Abschluss, so wäre schlecht als recht, im Juni letzten Jahres gemacht und dann habe ich eigentlich Volt Vollzeit gemacht. So.
Wie kann man davon leben?
Ich hatte einen Studienkredit aufgenommen für dieses Studium. Der hat dann noch so ein bisschen gereicht und dann hat meine Familie tatsächlich mich so ein bisschen unterstützt. Ich glaube in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal sie zurück unterstütze.
Wie finanziert die Partei sich?
Das sind, also von Anfang an, am wichtigsten, das hatte ich am Anfang schon gesagt, sind einfach die Freiwilligen. Also wir haben super viele Leute, die einfach halt extrem viel Zeit investieren und sich das alles ausdenken. So.
Aber Geld brauchst du ja trotzdem.
Braucht man trotzdem. Geld war am Anfang vor allen Dingen im Crowdfunding, also dass wir halt über GoFundMe oder so irgendwie versucht haben, das aufzubauen. Und dann war es jetzt für den Wahlkampf in Deutschland zum Beispiel, gab es dann so Einzelpersonen, die auch Geld gespendet haben, was in höheren Summen waren, womit wir dann irgendwie auch halt, was weiß ich, Facebook boosten können und solche Sachen machen können.
Macht ihr das transparent?
Jede Spende über 3.000 Euro ist auf unserer Homepage.
Und wenn ich jetzt dreimal 2.000 Euro gespendet habe oder spenden will, dann wird das nicht transparent gemacht?
Dann bist du auch auf unserer Homepage. Das ist kumulativ übers Jahr. Das heißt, wenn du zweimal 2.000 Euro spendest, dann bist du auch auf unserer Homepage.
Wenn ich jetzt meiner Schwester und meinem Bruder 2.000 Euro gebe und sage, überweis das mal.
Ich meine, unser Schatzmeister Leo, der versucht dann natürlich schon irgendwie hinterher zu sein, aber wenn es irgendwie alles unterschiedliche Namen sind, dann kann ich es, glaube ich, also kann man es schwer nachvollziehen. Wenn das wirklich deren Geld ist, was von denen kommt, dann und du das wirklich drauf anlegst, deinen Namen zu verstecken, indem du deiner Schwester sagst, dass sie überweist, dann kann ich, also dann ist es, glaube ich, schwer herauszufinden. Ne?
Progressive Parteien sind in der Regel gegen Unternehmensspenden. Nehmt ihr Unternehmensspenden an?
Wir hatten ganz lange die Richtlinie, keine Unternehmensspenden anzunehmen. Wir haben bis jetzt, glaube ich, immer noch keine Unternehmensspenden über 3.000 Euro bekommen. Aber wir haben festgestellt, dass wenn wir in einem Coworking-Space sitzen und da unsere Arbeit machen, dass das als Sachspende gilt. Das heißt, wir mussten nicht, aber wenn wir in diesen Coworking Spaces sein wollten oder wenn wir irgendwie Events machen wollen in jemand, der uns das anbietet, dann ist das eigentlich eine Sachspende und deswegen haben wir diese Richtlinie aufgeweicht. Und es ist auch so, dass, ich meine, ich habe gestern Abend mit einem Handwerksmeister geredet und wenn der irgendwie eine Spende machen würde, wäre für uns das, glaube ich, auch in Ordnung. Ich glaube, was wichtig ist, dass man nicht von einer Person oder von einer kleinen Gruppe von Personen abhängig ist in den Spenden, die man kriegt.
Kann ich nur bestätigen. Kommen wir mal zu euren Herausforderungen. Ihr formuliert ja viele Herausforderungen, die euch wichtig sind in Sachen Europa. Fangen wir doch mal, also was mir aufgefallen ist, ihr wollt einen europäischen Patriotismus.
Das ist so, glaube ich, nicht ganz richtig. Also wir haben überhaupt nichts dagegen, eine europäische Identität zu haben, aber die muss offen sein. Genauso wie halt man auch eine deutsche Identität haben kann, wenn sie offen ist, oder eine hessische wie ich.
Was heißt offen?
Offen, also für mich ist der Rheinländer das beste Beispiel. Ja? Also der Rheinländer sagt, wenn du da hinkommst, du hier trink noch eine mit, komm dazu. Wir haben eine super starke Kölner Identität zum Beispiel. Aber jeder kann da eigentlich mitmachen, ist auch egal, wo du herkommst ursprünglich. Und das ist möglich, sozusagen diese Identität sich anzunehmen. Ja? Und dann ist da auch jeder zufrieden, wenn du da dazukommst. Und das ist für mich eine gesunde Identität. Eine, die halt eben nicht sagt, okay, du musst hier geboren sein. Oder die ist eben nur, wenn deine Eltern oder deine Urgroßeltern, was weiß ich, schon hier geboren sind. Sondern das ist eine, die sagt, okay, wenn du Lust hast, Europäer zu sein, dann kannst du Europäer sein. Und das ist eine positive Identität. Und das ist eine, die wir auch wollen, aber was wir auf keinen Fall wollen, ist, dass wir dann irgendwie plötzlich vom Nationalismus in so einen Europäismus reinrutschen, der dann sagt, okay, was weiß ich, die US-Amerikaner sind alle scheiße, weil wir Europäer so toll sind. Das finde ich eine ganz schreckliche Vorstellung.
Du meinst so quasi, wenn du in Amerika bist, quasi dieser Patriotismus, der würde uns, also ich habe auch da gelebt, das kommt einem vor wie Nationalismus, ne, über Amerika, Amerika, Amerika. Das willst du jetzt quasi nicht auf Europa übertragen. Europa, Europa, Europa.
Nein, ich glaube, wir könnten schon ein bisschen mehr europäische Identität im Alltag irgendwie vertragen. Das macht nichts. Wir sind super krass für Austauschprogramme in die unterschiedlichen europäischen Länder, einfach weil man so feststellt, wie es da funktioniert, weil es, glaube ich, auch den eigenen Horizont erweitern kann, wenn man irgendwie verschiedene Lebensrealitäten feststellt. Das ist auch innerhalb eines Landes so, ehrlich gesagt. Aber das ist auf jeden Fall was wir fördern wollen, so einen europäischen Zusammenhalt, aber eben immer mit der Idee, dass es jetzt nicht so eben Europe first ist, ja, sondern eher die Idee ist, dass man irgendwie sagt, wir halten irgendwie zusammen und wir sind freundlich, aber alle Menschen sind okay.
Ja. Hast du irgendwo schon in Europa gelebt, außer in Deutschland?
Ich habe in Italien schon mal gelebt, ein bisschen, und sonst habe ich gearbeitet in verschiedenen...
Ein bisschen heißt ein Jahr.
Das waren jetzt, glaube ich, dann netto 6 Monate. Ja. Einmal 3 und nochmal 3. So.
Wo noch?
Ich habe gearbeitet in ein paar Ländern, also ich war zum Beispiel im Kosovo ein bisschen, ich war in Varna in Bulgarien, Ich war in Belgien, in England und so. Das waren so die Orte, in denen ich mal gearbeitet habe.
Was lernt man im Ausland über Deutschland?
Ist ein bisschen so wie Bayern München. Die gewinnen immer, sind aber nicht sehr sympathisch. So, das ist, glaube ich, so das Bild, was man von den Deutschen hat. Ich glaube, es ist ein großer Respekt da dafür, dass wir irgendwie unser Zeug ganz gut organisiert kriegen, zumindest im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Ich glaube, was jetzt einfach in den letzten Jahren viel da ist, ist so ein bisschen ein Frust darüber, dass wir nicht wirklich diese europäische Agenda vorantreiben, sondern dass es sehr wie nationale Politik wirkt. Also das ist, ich meine, Merkel hat, glaube ich, ziemlich hohe Zustimmungsraten gehabt durch die ganze Finanzkrise und danach, bis dann die Flüchtlingskrise kam. Aber im Ausland war es ganz anders. Also die hatten ganz, ganz, ganz viele Länder hatten, ganz, ganz viele Bürger in Europa hatten das Gefühl, dass Merkel dann eine sehr deutsche Politik fährt und eigentlich mal dieses Investitionsprogramm hätte machen sollen, das Hollande vorgeschlagen hat. Mhm. Und viele andere Sachen halt, nicht nur Austeritäten, nicht nur der deutsche Steuerzahler.
Wie bewertest du denn die deutsche Rolle in Europa? Also ist die Bundesregierung die dominante Regierung? Gibst du denen da quasi recht?
Es ist schon so, wenn man nach Brüssel geht, dass echt viel über Deutschland gesprochen wird und die deutsche Meinung super wichtig ist. Das ist mir immer mehr aufgefallen. Ich glaube, dass wir natürlich als Riesenvolkswirtschaft irgendwie schon oft gefragt werden, ob irgendwelche Sachen gemacht werden und so. Und wir sind da sehr zurückhaltend, eben diese Rolle auch zu übernehmen und dann zu sagen, okay, wir wollen irgendwie eine Richtung haben, weil wir immer Angst haben, dass wir dann als Deutsche irgendwie zu sehr den Ton angeben. Aber das führt, glaube ich, gerade zu einer bisschen komischen Situation, wo halt so ein Vakuum entsteht. Die Kanzlerin hat eigentlich jetzt die letzten 2 Jahre ihre Kanzlerschaft, könnte super geile Europapolitik machen und ist halt still, schweigt einfach, verharrt. Und auch wenn irgendwie so ein Macron irgendwelche Vorschläge macht, die man ja gut oder schlecht finden kann, kommt da eigentlich keine Antwort, sondern gibt es halt eine Antwort von der Parteivorsitzenden.
Aber läuft doch. Warum sollen wir als Deutschland, wenn es für uns super läuft, in Europa und dank Europa, warum sollen wir da irgendwas dran ändern?
Weil es nicht so bleiben wird. Es gibt immer politische Veränderungen und der Brexit ist, glaube ich, ein erstes Zeichen dafür, dass halt Europa nur funktionieren wird, auch für Deutschland, wenn es für die anderen europäischen Länder auch funktioniert. Und ich meine, diese Jugendarbeitslosigkeit in Spanien oder diese, also ganzen, wir können ja gleich mal über die Themen reden, ne, aber diese Probleme, die überall in Europa existieren, die müssen wir ernst nehmen, weil sie tatsächlich auch irgendwann, selbst wenn man nur egoistisch als Deutscher denken würde, uns auf die Füße fallen werden.
Haben wir, also hat die deutsche Politik irgendwas mit der Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland oder Spanien zu tun?
Es ist schon so, dass es eben diese strukturellen Imbalancen gibt zwischen den Ländern und dann irgendwie, was weiß ich, der spanische Bauboom zum Beispiel auch getrieben war von billigem Geld, was verfügbar war und dann irgendwie Investitionen aus Deutschland da reingekommen sind. Genauso in Griechenland gab es extrem viele Investitionen von verschiedensten institutionellen Anlegern, also Versicherungen und keine Ahnung, was die gesagt haben, okay, wir investieren da mal rein und investieren auch in die Staatsanleihen und so weiter. Und deswegen gab es da schon sehr viel Geld einfach, was verschiedene Industrien getrieben hat, die vielleicht nicht besonders nachhaltig waren. Und da gibt es dann schon Zusammenhänge. Ich glaube, dass die Unzufriedenheit in den einzelnen Ländern, die durch eine schlechtere soziale Situation existiert, also einfach, wenn man arbeitslos ist, und das hat ja auch psychologische Folgen auf einen selber, dann wird es längerfristig zum Problem. Und ich glaube auch einfach, dass es das gesunde Herz irgendwie eigentlich einem sagen sollte, dass uns nicht egal sein sollte, wenn in der Europäischen Union da tatsächlich Leute irgendwie 8 Jahre lang keinen Job finden. Und das dann am Anfang war es ja, die letzten 6 Jahre war es noch jeder Zweite, der halt keinen Job gefunden hat in Spanien. Und ich weiß, also jeder, der mal angefangen hat zu arbeiten, weiß, glaube ich, dass das jetzt nicht nur ein volkswirtschaftliches Problem ist, weil die irgendwie dann ihr ganzes Leben weniger Geld verdienen werden, sondern dass es halt ein psychologisches Ding ist. Ja, mein erster Job war super wichtig, einfach um irgendwie so ein gewisses Selbstwertgefühl aufzubauen, dass ich irgendwas zur Gesellschaft beitragen kann, dass ich nicht total nutzlos bin.
Jetzt haben wir gerade schon fast schon die Institutionen angesprochen. Gibt ja, wenn du es vereinfachst, die EZB, die ist ein bisschen außen vor. Es gibt das Europäische Parlament, es gibt die EU-Kommission und es gibt den Rat der Staatschefs, der Mitglieder und so weiter und so fort. Ist das an sich eine gute Konstellation? Ist die zukunftsfähig?
Die ist zukunftsfähig, aber nicht, wie sie gerade funktioniert. Ich mache mal ganz schnell die EZB, weil dann ist die, glaube ich, nicht so krass relevant. Aber für uns ist schon wichtig, dass Beschäftigung und Wachstum noch ein Teil des Mandats der EZB wird. Also, dass die sich zwar unabhängig, ganz unabhängig von der Politik, aber trotzdem so ein bisschen breiter auch anschauen, wie die Gesamtsituation in den Ländern ist. Also,
was soll die nochmal bekommen?
Dass sie sich Beschäftigung, also die Beschäftigungsverhältnisse, also Beschäftigung in den Ländern und eben Wachstum tatsächlich auch zum Teil ihrer Zielsetzung mehr macht. Weil im Moment ist es ganz viel eben gegen Inflation.
Das ist doch ihre Aufgabe. Die Zentralbank ist für die Geldpolitik da, nicht für die Beschäftigungs- und...
Könnte man denken, aber tatsächlich ist Amerika so, dass die Fed, also die sozusagen die amerikanische Zentralbank, dieses Mandat auch hat, da mit reinzuschauen. Und da sagen wir einfach, das könnte schon noch vielleicht die Geldpolitik auch noch ein bisschen informieren, wenn man das noch mit einnehmen würde. So. Aber zu den anderen Institutionen, also... Das Europäische Parlament finden wir mega cool, weil es eigentlich die Möglichkeit ist, wie Bürger sagen können, welche europäische Politik sie haben wollen. Sie wählen irgendwie, wen auch immer sie da reinwählen wollen, und der oder die könnte dann eben Gesetze vorschlagen und dann die Politik bestimmen. Und dann wären die Wahlen, glaube ich, auch spannender. Aber im Moment ist es halt so, dass diese Parlamentarierinnen und Parlamentarier gar nicht Gesetze vorschlagen dürfen und deswegen nicht wirklich die Politik da antreiben können in die richtige Richtung. Das ist das eine Thema. Das zweite ist, dass die Kommission halt immer noch über die Regierung irgendwie ernannt wird und wir sagen halt, das wollen wir nicht. Wir wollen gerne, dass das Parlament im Endeffekt eine Regierung stellt, so wie das auch in Deutschland ist. Also die große, nicht die große Koalition, aber die Leute, die halt eben die Mehrheit kriegen, dann tatsächlich sagen können, okay, wir wollen eine Premierministerin und wir wollen irgendwie diese Minister haben. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass der Rat auf jeden Fall geschwächt werden müsste, weil einfach noch ganz, ganz viele Deals da irgendwie ausgehandelt werden oder Politik des Parlaments scheitert aufgrund von eben so Vetorechten einzelner Mitglieder. Und wir sagen, wir wollen auf jeden Fall jetzt sofort, sobald es geht, eben die Einstimmigkeit abschaffen im Rat, sodass das oder in den Räten, damit das eben nicht mehr passiert. Und wir wollen perspektivisch das eben zu sowas entwickeln wie dem Bundesrat. Der Bundesrat in Deutschland hat einfach nur die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Kompetenzen der darunter liegenden Ebenen, also der Länder, eben nicht angegriffen werden. Und genauso sollte es auch für den Europäischen Rat sein. Sodass dann, wenn man es so ganz einfach sagt, man hat einfach eine parlamentarische Demokratie auf europäischer Ebene, wo dann diese ganzen Interessenskonflikte, die vielleicht bestehen, einfach im Europäischen Parlament ausgehandelt werden.
Im Prinzip das deutsche Parlamentssystem auf Europa übertragen.
Ganz simpel kann man das so sagen, ja.
Ist das so toll, oder?
Es ist, funktioniert zumindest so, dass das Parlament in der Lage ist, es die Regierung zu überprüfen und dass wir eine einheitliche nationale Politik im Moment haben und wir wollen gerne eben auch eine einheitliche europäische Politik haben, die wirklich europäisch denkt. Und gerade ist es einfach so, dass wir nur nationale Politik auf europäischer Ebene haben. Ich hatte es ganz am Anfang mal kurz gesagt, wenn man sich das Wahlverhalten der Parteien im Europäischen Parlament anschaut, dann sieht man, dass immer noch das Machtzentrum eigentlich in zu Hause liegt, also in der Nation. Also zum Beispiel ist es so, dass die SPD ja gegen Artikel 13 gestimmt hat, aber die S&D, also sozusagen die Gruppe, in der die SPD ist, dafür gestimmt hat und dafür gesorgt hat, dass es durchgesetzt wird. Es ist so, dass irgendwie Manfred Weber als CSU oder dann eben EVP, also europäischer konservativer Kandidat, gegen Nord Stream ist und dann aber die Kanzlerin dafür. Und diese, sagen wir mal, inkohärente europäische Politik, die geht uns halt auf die Nerven, weil das für die Bürger auch überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist. Stimme ich jetzt eben für Artikel 13 oder gegen Artikel 13 oder für Nord Stream oder gegen Nord Stream, wenn ich jetzt diese Partei in der Europawahl wähle? Und wir sagen halt, wir brauchen eben eine kohärente europäische Politik und das geht eben, indem wir tatsächlich eine parlamentarische Demokratie da haben.
Premierminister soll dann gewählt werden, was mit dem Präsidenten, soll es den auch noch geben?
Wir haben tatsächlich in unserem Programm stehen, dass wir für die Bürger direkt einen Präsidenten wählen lassen wollen oder eine Präsidentin wählen lassen wollen, die dann halt so eine zeremonielle Rolle auch ausfüllt, also rumreisen kann und Hände schütteln, aber die tatsächlich keine Regierungsverantwortung hat.
Wer könnte das aktuell sein, wenn das morgen möglich wäre?
Das ist eine sehr gute Frage, über die ich noch nicht nachgedacht habe. Ich hoffe, da gibt es viele coole Kandidaten, die sich da aufstellen würden und dann das versuchen würden. Aber ich habe jetzt keinen spezifischen Vorschlag.
Ich fand gerade interessant, dass du bei der EZB auf Wachstum auch gegangen bist. Ist es wichtig, dass wir weiter mal nach Wachstum streben?
Haben wir auch super viel darüber diskutiert. Es gibt ja schon so verschiedene Kommissionen, die sich immer angeschaut haben, wie funktioniert Wohlstand ohne Wachstum. Das ist eine Frage, die wir uns perspektivisch auf jeden Fall stellen müssen. Aber jetzt derzeit ist es halt einfach noch so, dass wir, wie ich schon gesagt hatte, einfach eine krasse Jugendarbeitslosigkeit haben, dass wir extrem strukturschwache Regionen haben. Also nicht nur im Osten Deutschlands, sondern auch in anderen Regionen Deutschlands und im Süden Italiens und eben in vielen Regionen Spaniens und Griechenlands. Und wir da jetzt sagen, okay, wir müssen schon dafür sorgen, dass diese Länder eben tatsächlich auch Wohlstand aufbauen können über ein gewisses Wachstum. Also es geht mehr um regionales Wachstum, das einfach dringend benötigt wird, um einfach Arbeitsplätze zu schaffen. Und da ist es uns wichtig, dass man das Wachstum in den richtigen Bereichen hat, also in Zukunftsindustrien, in grünen Industrien. Aber ich glaube, dass wir dann auch auf jeden Fall drüber nachdenken müssen, wie es weitergeht. Also wir haben ganz lange das bedingungslose Grundeinkommen auch diskutiert und haben dann festgestellt, dass wir, glaube ich, jetzt als Partei noch nicht vertreten können, dass man das direkt großflächig umsetzt, sondern dass wir dafür sind, dass man das erstmal großflächig testet, also in Größe, als es jetzt getestet wurde. Weil ich meine, so die ersten Tests da in Finnland zum Beispiel sind so ein bisschen schiefgelaufen. Und da muss man eben schauen, also wie funktioniert das, wie kann man das finanzieren? Aber ich glaube, wir sind als Partei super offen dafür oder als Bewegung zu sagen, wie sieht es in 2050 aus und wie können wir eine nachhaltige und eine soziale Gesellschaft schaffen, die tatsächlich eben nicht vielleicht nur noch von Wachstum abhängt.
Wie sieht es denn bei 2050 aus?
Also für uns ist ganz klar, wir haben einen föderalen europäischen Staat, der in der Lage ist, halt so die großen Themen unserer Zeit anzugehen oder vielleicht schon angegangen ist, also eben eine Klimawende auf europäischer Ebene geschafft hat, eben Mindeststandards, soziale Mindeststandards festgelegt hat, der eine europäische Migrations- und Asylpolitik hat, die menschenfreundlich ist und den Menschenrechten konform. Und was gibt's noch? Die eben versucht hat, eben diese strukturschwachen Regionen aufzubauen und vielleicht auch in ein paar Industrien wieder Vorreiter ist auf dem Weltmarkt.
Das ist jetzt deine Vision, wie es aussehen soll. Was wäre denn, wenn es nicht nach euch geht? Wie würde die Vision denn, also was wäre, vielleicht wäre es eine Dystopie oder eine andere Vision?
Das bringt mich zurück zu den derzeit klassischen Parteien und der Vision der rechten Parteien. Ne? Also bei den rechten Parteien ist es ganz klar so, dass du weißt, die wollen zurück zum Nationalstaat. Die wollen gerne die EU zerstören, die wollen gerne, dass wieder jede Nation einzeln kämpft und irgendwie sich miteinander vielleicht die Regierungschefs aushandeln, wie es halt aussehen soll. Und das halte ich für eine ganz schreckliche Vision, weil ich glaube, dass wir schon viel zu sehr zusammenhängen, als dass das funktionieren könnte. Und auch da natürlich so ganz viel mitschwingt von Menschenfeindlichkeit, einem unterschwelligen Rassismus, den ich überhaupt nicht teilen kann. Also diese Vision finde ich Dystopie, wie du sagst, ganz schrecklich und deswegen müssen wir auch dagegen vorgehen. Und bei den Parteien der klassischen Mitte sind es so Nuancenunterschiede, da hat man ganz oft das Gefühl, dass es halt so langsam so weitergehen soll, wie es gerade läuft. Aber ich weiß halt nicht, ob das genug sein wird, um diese EU zusammenzuhalten. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen eben eine starke gemeinsame europäische Vision entwickeln von einem europäischen Staat, der tatsächlich eben diese ganzen Themen angehen kann. Europäisch.
Ein bisschen funktioniert Europa ja auch, wie die Rechten das wollen, dass wir alle, also alle Länder sind ja auch quasi im Wettbewerb gegeneinander, ne? Also Standortwettbewerb, Steuerwettbewerb und so weiter, hast du ja auch gerade schon beschrieben. Müssen wir das überwinden? Also müssen wir quasi weg von der gegenseitigen Konkurrenz, wirtschaftlichen Konkurrenz, vielleicht zu einer Kooperation kommen? Dass wir uns nicht gegenseitig ausstechen.
Auf jeden Fall. Also es gibt wahrscheinlich immer Bereiche, wo wir auch in Deutschland ja so Kommunen miteinander einen gewissen Wettbewerb haben, auch zum Beispiel was Körperschaftssteuern angeht oder so. Da gibt es, glaube ich, ein gesundes Niveau an Wettbewerb, was man halten sollte. Aber derzeit ist das auf der europäischen Ebene eben viel zu krass. Und wir sollten auf jeden Fall versuchen, da eine gemeinsame Politik zu machen und eben die Standards anzugleichen, dafür zu sorgen, dass wir eben gemeinsame Klimawende hinkriegen und dass nicht jedes Land sich da irgendwie einzeln was ausdenkt.
Ja. Aber Standards angleichen ist doch genau das, was die Wettbewerbsleute alle wollen. Nee. Das war das Ziel auch von TTIP und so weiter, damit leichter Handel betrieben werden kann.
Ich meine, der Binnenmarkt funktioniert ja schon relativ eindeutig. Was aber nicht funktioniert, ist, dass eben die sozialen Standards angeglichen werden. Also mir geht es jetzt nicht um irgendwie Produktstandards oder DIN-Normen XY, sondern es geht darum, dass man dafür sorgt, dass wir eben nicht so einen krassen Unterschied haben zwischen Luxemburg und Bulgarien, wie es jetzt gerade ist, was eben die sozialen Standards angeht. Also dass man eben wieder nicht seine Rendite darauf macht, dass eben in manchen Ländern niedrigere Sozialstandards herrschen, sondern dass wir da nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Es gibt so eine Untergrenze an einem sozialen Standard.
Auf jeden Fall. Also da gibt es eben schon viel, was die EU auch vorschlägt und wir sagen, das muss man auf jeden Fall eben versuchen durchzusetzen. Und deswegen, die Themen hatten wir ja gerade schon besprochen, was das alles sein kann. Aber das ist, glaube ich, super wichtig, dass man das hinkriegt. Ich will gerne, dass die Leute verstehen, dass die EU nicht der Globalisierungstreiber ist oder sein muss, sondern dass es die EU tatsächlich auch dafür da sein kann, eben in dieser sich verändernden Welt, die globalisierter wird, die digitalisierter wird, eben auch eine schützende Funktion einnehmen kann für die Bürger. Und ich glaube, es macht sie schon teilweise ein bisschen, es wird aber nicht so wirklich wahrgenommen. Und sie muss es, glaube ich, noch viel stärker tun, damit die Leute eben nicht weggetrieben werden zu den rechten Randparteien, die jetzt gar nicht mehr so sehr am Rand stehen, sondern dass sie eben sagen können, okay, tatsächlich die EU ist demokratisch, da kann ich was wählen, da kann ich auch für soziale Standards wählen, wenn ich den richtigen Abgeordneten oder die richtige Abgeordneten wähle. Und ja, da gibt es halt auch tatsächlich eine soziale Achse.
Jetzt schreibt ihr in eurem Programm ja, dass Europa zu einer neuen Wirtschaftsmacht werden soll. Sind wir das nicht schon längst?
Es ist ja schon so, dass sehr viel der Industrien, von denen wir heute sozusagen leben und die den Großteil unserer Arbeitsplätze ausmachen, einfach alte Industrien sind. Und was wir wollen, ist gerne, dass wir uns eben für die Zukunft auch besser aufstellen. Deswegen haben wir auch diesen ganzen Fokus auf künstliche Intelligenz und auf grüne Energie und auf eben Zukunftstechnologien und auf Bildung und auf lebenslanges Lernen, sodass wir es schaffen, eben auch längerfristig im Wettbewerb bestehen zu können.
Mit wem?
Mit anderen größeren Märkten, ja, also China, die USA. Also
den Wettbewerb müssen wir annehmen, oder was?
Der Wettbewerb existiert faktisch, ja. Also jeder, ich habe neulich mit einem Unternehmer gesprochen, der meinte, der hat irgendwie 2 Jahre Zeit, um sein Produkt tatsächlich irgendwie zu monetarisieren, also da Geld mit zu verdienen, weil nach 2 Jahren kommt das Produkt aus China genau das gleiche rüber und ist dann billiger und überschwemmt seinen Markt. Also ich meine, Wettbewerb ist etwas, was in dieser Welt im Moment, oder wirtschaftlicher Wettbewerb findet einfach statt. Und für uns wäre es einfach wichtig, dass wir für die europäischen Bürger irgendwie Industrien haben, die auch längerfristig tragbar sind, die halt Arbeitsplätze auch schaffen können.
Aber gleichzeitig wollt ihr ja quasi den Klimaschutz fördern, ihr wollt eine nachhaltige Wirtschaft, eine gerechte Wirtschaft und so weiter. Das widerspricht sich doch. Also wenn ihr eine Wirtschaftsmacht sein wollt, dann müssen wir doch auf die Umweltstandards scheißen, damit wir mit den Amerikanern und Chinesen mithalten.
Das halte ich überhaupt nicht für richtig. Ich glaube, es gibt sehr viele Industrien, die jetzt nicht unbedingt von Energie getrieben sind oder die ganze Zeit irgendwie
Fordert ihr auch KI-Industrie aufbauen? KI ist unglaublich energieintensiv.
Ja, aber ich glaube, man muss schon drüber nachdenken, so was sind die wirklich derzeit krassen energieintensiven Industrien, und das ist derzeit nicht die KI-Industrie, sondern es sind halt eben große Produktionsstätten und ja natürlich auch irgendwie, also Kohlekraftwerke und so weiter. Und ich glaube, was wir versuchen zu sagen, ist, wir müssen halt diesen Wandel der Wirtschaft zu einer nachhaltigen Wirtschaft, die aber trotzdem irgendwie wettbewerbsfähig ist, hinkriegen. So, natürlich gibt es da immer Widersprüche und Abwägungen, die man machen muss, aber ich glaube, wir haben gar keine Wahl, weil also wir haben jetzt irgendwie noch 12 Jahre, das wird ja auch oft erwähnt, in denen wir es schaffen können, diese Klimaziele zu erreichen oder müssen diese Klimaziele zu erreichen. Und je später wir das machen, desto schmerzhafter wird es für die Wirtschaft. Deswegen müssen wir es eigentlich früh machen, damit die Wirtschaft irgendwie damit klarkommt und sich anpassen kann. Und deswegen fordern wir auch eine CO2-Steuer und deswegen fordern wir auch eben den Emissionshandel wieder so aufzusetzen, dass er wirklich funktioniert. Also da gibt es einfach viele, glaube ich, Steuerungsmechanismen, die man über Steuern machen kann. Und dann muss man aber auch gleichzeitig sich überlegen, was sind denn Zukunftsindustrien, die vielleicht eben auch nach einer Energiewende noch funktionieren können. Und ganz viele der großen Industrien in Deutschland müssen sich, glaube ich, extrem wandeln, damit sie da mithalten können. Und ich glaube, ich halte es auch immer für falsch, dann zu sagen, ja, die Wirtschaft ist doch egal, wir müssen jetzt einfach Fokus nur auf eine Sache legen. Wir müssen diesen Wandel hinkriegen, aber wir müssen halt versuchen, möglichst auch nicht in eine Massenarbeitslosigkeit zu rutschen und so. Deswegen schlagen wir diese Sachen vor und sagen, wir müssen diesen Wandel so gut es geht hinkriegen, aber lass uns auch gleichzeitig versuchen zu investieren in Industrien, die Arbeitsplätze schaffen können, die eben nicht so krass den Klimawandel, also die nicht so krass eben das Klima verschmutzen.
Es gibt ja Parteien, die sagen, okay, Klimaschutz ist auf jeden Fall wichtig, wollen wir machen, aber das darf unseren Wohlstand nicht gefährden. Bist du auch der Meinung?
Es wird unseren Wohlstand langfristig gefährden, wenn wir nicht die richtige Klimapolitik machen. Wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass wir jetzt handeln müssen. Es ist das Jahr 2019. Wer jetzt nicht verstanden hat, dass wir Klimapolitik ordentlich und richtig schnell betreiben müssen, der hat, glaube ich, den Schuss nicht gehört. Also das ist jetzt wirklich höchste Eisenbahn, dass wir das machen.
Hm. So, sind wir beim Klima schon angekommen? Klimaschutz, Klimapolitik. Was wollt ihr denn alles verbieten?
Wir wollen gerne eben eine CO2-Steuer haben, die ja auch schon in Schweden.
Ja, aber erstmal, was wollt ihr verbieten?
Verbieten wollen wir, glaube ich, gerade nichts. Wir wollen steuern. Also wir wollen steuern tatsächlich im Sinne von...
Da muss nichts verboten werden aktuell.
Verboten werden muss, glaube ich, gar nichts. Also wir müssen den Kohleausstieg schaffen. Das ist, also ich weiß nicht, ob man das als verbieten bezeichnet. Für uns ist das eher eine Art der Steuerung.
Fliegen? Innerdeutsches Fliegen, innereuropäisches Fliegen?
Nicht verbieten. Wir sagen, wir müssen Kerosin auf jeden Fall besteuern. Es kann nicht sein, dass das eben von den Steuern ausgenommen ist. Wir wollen es auch mit der CO2-Steuer dann eben noch mehr besteuern, aber wir würden es jetzt nicht verbieten.
Du hast doch gesagt, ihr seid progressiv. Und dann müsste doch quasi, das Fliegen ist einer der unglaublich umweltschädlichsten Sachen. Und jetzt wollt ihr das mit Steuern machen? Dann wird es aber nur teurer. Dann können sich die Leute das ja, also die, die es leisten können, können es ja weitermachen.
Es wird, glaube ich, schon dafür sorgen, dass es eben sehr viel weniger geflogen wird. Man muss irgendwie versuchen, attraktive andere Angebote zu schaffen. Also man muss auf jeden Fall sehr viel investieren in den Schienenverkehr. Man muss eben Angebote schaffen, die so attraktiv sind, dass man halt eher das benutzen würde und dass dann mit den steigenden Preisen im Flugverkehr man sich eben darauf konzentrieren würde, eben die Bahn zu nutzen. Ja, aber so ein allgemeines Verbot halten wir jetzt für nicht sinnvoll.
Ja, aber bei den Steuern, da hofft ihr, dass sich das dann verringert. Oder vielleicht wird das auch weniger, aber es reicht vielleicht nicht. Also gibt es denn irgendwann einen Punkt, wo man sagt, okay, wir müssen den Flug von Hamburg nach München verbieten. Wir müssen den Flug von Berlin nach Mailand verbieten.
Also 78% der CO2, ich glaube der Treibhausgase insgesamt, kommen aus der Energiewirtschaft. Und wir sollten jetzt in Europa und wir sollten erstmal versuchen, glaube ich, die Energiewirtschaft so anzupassen, dass es wirklich eben die Energiewende gibt. So, das ist ein krasser Fokus. Ich finde, man muss diese Steuerung und die Auswirkungen von der Besteuerung sich mal anschauen und sagen, okay, lass uns zumindest mal diesen ersten Schritt machen, der jetzt vielleicht hoffentlich langsam Konsens wird. Und wenn das dann nicht reicht, nachdem man sich das in 2 Jahren angeschaut hat, gesagt hat, okay, wir sind immer noch weit davon entfernt, dann kann man weitere Maßnahmen diskutieren. Aber ich halte einfach jetzt so ein allgemeines Verbot für überhaupt nicht zielführend.
Es gibt ja den IPCC-Bericht, der sagt Europa und uns Deutschen ja, was wir alles machen müssen, bis 2030 beschlossen haben, bis 2050 durchgesetzt haben. Da sind ja einige Verbote quasi mit drinne. Konventionelle Landwirtschaft müssen wir abgeschafft haben, beziehungsweise überwunden haben, man könnte sagen, verboten haben bis 2050, seid ihr dafür? Ich habe ein bisschen von, ihr wollt die ökologische Landwirtschaft fördern. Was ist mit der konventionellen Landwirtschaft?
Ich war tatsächlich auf der Grünen Woche und habe mich mal da unterhalten mit den verschiedenen Landwirten, was super spannend war, weil eigentlich ganz oft raus, also auch Viehwirtschaft, was rauskommt, ist, dass da eine Bereitschaft ist, weniger Tiere zu halten und die zu höheren Standards zu halten, aber dass das zu den derzeitigen Preisen überhaupt nicht möglich ist. So, für uns ist es wichtig, dass wir irgendwie diese Preisspielräume schaffen, dass die Leute sagen können, okay, wir halten weniger Tiere, der Preis für Fleisch muss dann wahrscheinlich auch teurer werden, so dass man da eben eine Reduktion hinkriegt und eben über kleinere, nachhaltige Betriebe versucht, die Viehwirtschaft und die Landwirtschaft dazu verändern. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Ansatz.
Fleisch müssen wir nicht nur weniger essen, sondern wahrscheinlich so um 80-90% reduzieren, den Konsum. Das schaffen wir ohne Verbote.
Ich glaube, es ist auch wieder ein Steuerungsmechanismus. Ich glaube, man kann niemanden verbieten, sein Fleisch zu essen, aber es gibt jetzt mittlerweile mega geile Alternativen. Also manchmal merkt man gar nicht mehr, finde ich, wenn man so einen Tofu-Hack isst. Der schmeckt eigentlich fast genauso wie ein anderer Hack.
Bist du Vegetarier?
Ich bin kein Vegetarier, aber ich versuche extrem zu reduzieren, gerade wenn ich irgendwo auswärts esse und versuche halt irgendwie das Fleisch zu kaufen, was einigermaßen ökologisch angebaut ist, wenn ich zu Hause esse.
Es gibt ja in Schweden und so weiter, nochmal beim Klima, die verbieten ja, dass ab 2030 alle Neuzulassungen nur noch energiebetrieben, quasi nicht fossil, mit fossilen Brennstoffen erfolgen dürfen. Ist das eine Option für euch?
Also ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir mal diese ganzen Steuervereinfachungen für fossile Brennstoffe abschaffen, dass wir eben dafür sorgen, dass wir einen Emissionshandel haben, der da auch das reduzieren kann, Stück für Stück.
Und der hat ja bisher nicht funktioniert.
Ja, das Problem ist, dass der Markt immer noch geschwemmt ist mit diesen Emissionszertifikaten, dass wir immer noch Emissionszertifikate umsonst ausgeben.
Also quasi die Verursacher sind ja aktuell sogar die Profiteure davon. Die verkaufen ja gegenseitig sich und machen sogar Gewinne damit. Also das ist ja total absurd.
Ja, die Idee ist ja eigentlich, dass wenn es ganz knapp wäre, diese Emissionszertifikate, dass man dann Anreiz hätte, eben weniger Energie zu produzieren oder nicht weniger Energie, aber CO2-ärmere Energie zu produzieren. Mhm. Und das sollte eigentlich der Anreiz sein. Die Idee ist gar nicht dumm. Also CO2-Steuer würde wahrscheinlich eher Konsumenten treffen. Das ist schon relativ klar, dass die Unternehmen da sehr viel abwälzen würden auf die Konsumenten, was okay ist. Dann gibt es halt ein anderes Konsumentenverhältnis oder Verhalten. Aber bei den Zertifikaten würde man halt direkt die Erzeuger eigentlich dazu bringen, Anreize schaffen, eben die richtige Art von Energie zu erzeugen. Und das ist super wichtig. Ich habe ja vorhin schon gesagt, 78% dieser ganzen Treibhausgase kommt eben durch die Energiewirtschaft. Und für uns wäre es super wichtig, da diese Idee von den Zertifikaten nicht aufzugeben, sondern eben wieder so zu aktivieren, dass es einen richtigen Steuerungseffekt hat. Und das kann man, indem man die Preise der Zertifikate hochsetzt, indem man die nicht mehr umsonst ausgibt, sondern tatsächlich von Anfang an versteigert. Da gibt es eigentlich super einfache Wege, wie man das wieder ins Lot bringen kann und tatsächlich eine Wirkung haben kann damit.
Hat irgendeine Idee, die andere Parteien nicht haben in Sachen Klimaschutz?
Für uns ist auf jeden Fall die Investition in grüne Technologien super wichtig. Ich weiß nicht, wie wollen alle. Das Zweite, was uns auch super wichtig ist, ist, dass wir extrem viel Forschung betreiben in der Kreislaufwirtschaft. Ich weiß nicht, ob das auch alle anderen Parteien wollen, aber wir sagen, dass wir einfach perspektivisch dahin kommen müssen, dass wir irgendwie die Wärmewende hinkriegen, dass wir es hinkriegen, dass die Produkte eben nicht unsere Umwelt verschmutzen, dass wir ja einfach diese Kreislaufwirtschaft mit neuen Technologien so durchdenken, dass es halt mal längerfristig funktionieren kann. Das kann man ganz gut über diese EFRE-Fonds, kannst du ja, also es ist so diese Förderung der EU, kannst du angeben, welche zu welchen Zwecken das benutzt werden kann. Und wenn du da einfach sagst, okay, wir wollen eben genau diese Kreislaufwirtschaft fördern, dann könnte man das ganz gut antreiben, glaube ich.
Wir waren bei Verboten. Gibt es andere Bereiche, wo ihr Verbote fordert?
Ich müsste mal drüber nachdenken. Ich glaube, wir sind nicht so wahnsinnig verbotsorientiert, sondern wir versuchen einfach den richtigen Rahmen zu stecken, damit die wirtschaftlichen Akteure oder alle Akteure eben die richtigen Entscheidungen treffen können. So, aber ich müsste mal drüber nachdenken, welche Verbote es gibt. Es ist vielleicht einfacher, wenn du mir einen Bereich sagst und dann.
Die wirtschaftlichen Akteure sollen die richtigen Entscheidungen treffen. Warum sagen wir denen nicht, was die richtigen Entscheidungen sind? Also als Demokratie, als demokratische Institution.
Ich glaube, dass die.
Also vertraust du da der Wirtschaft so sehr?
Ich vertraue dem Staat, glaube ich, nicht so sehr, dass der immer die besten Lösungen hat, sondern ich finde diese Idee, dass eigentlich alle Menschen da draußen vielleicht eine gute Lösung oder gute Antwort haben auf die...
Das sind wir doch. Ja, der Staat sind wir.
Ja, aber wir, also der Staat würde dann ja nur verbieten, wie du sagst, oder würde sagen, okay, diese eine Lösung ist es, aber ich finde es viel besser, darüber nachzudenken, zu sagen, okay, wie kann man Anreize schaffen, indem es zum Beispiel Fördergelder gibt für Startups, die sich irgendwie mit Kreislaufwirtschaft beschäftigen und dann... können die Leute ihre Ideen vortragen und haben irgendwie, weißt du, den Freiraum darüber nachzudenken, was ist denn eine coole Lösung, die funktionieren könnte, die langfristig tragbar sind. Ich glaube, es ist nicht die Aufgabe des Staates, jetzt das neue Kreislaufwirtschafts-Startup zu gründen. So, das ist einfach nicht meine Vorstellung davon, wie das funktioniert. Ich glaube, es ist in der Bevölkerung eine extreme Vielfalt an Potenzialen, an Ideen, an Erfahrungen da sind, die so das Kollektiv niemals haben könnte. Sonst wären wir ja alle Fans von Kommunismus.
Hast du das Gefühl, dass Unternehmen sich um die Allgemeinheit kümmern, um die Gesellschaft? Also hast du das bei McKinsey erlebt?
Nehmen wir mal das Beispiel von dem Viehwirt, ja. Der arbeitet einfach in dem Rahmen, den er hat. Und der hat gesagt, würde super gerne mehr machen. Ich habe es ihm abgenommen. Ja, muss man ihm ja nicht abnehmen, aber ich hatte das Gefühl, dass er schon sagt, ich versuche in den Preisrahmen, den ich habe, sozusagen die paar Euro, die ich sozusagen pro Schwein habe, das Beste für diese Schweine zu tun. Aber ehrlich gesagt würde ich gerne viel mehr tun können und das geht aber derzeit nicht. Also habe ich entweder habe ich die Wahl, es einfach einzustellen und mir halt einen neuen Job zu suchen oder eben das in diesem Rahmen zu machen. Und ich würde halt gerne lieber die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Leute die richtigen Entscheidungen treffen können, anstatt halt zu sagen, jetzt hör mit deinem Job auf, den du schon irgendwie 3-4 Generationen vielleicht machst.
Das sind Bauer, aber da sind Unternehmer in deiner Erfahrung, für die du gearbeitet hast, gesellschaftlich orientiert, also für das Allgemeingut? Bei McKinsey zum Beispiel?
Ich meine, es ist immer personenabhängig. Ja. Es gibt halt Leute, die haben irgendwie die richtige Motivation, das Herz am richtigen Fleck. Und es gibt Leute, die interessieren sich halt eher für Gaming oder für, was weiß ich, wenn sie am Wochenende alles treffen. So, das ist, glaube ich, eben, es kommt voll drauf an. Und das ist jetzt nicht irgendwie bei einer Firma, sondern bei allen Firmen, so dass du halt ein paar Leute hast, die sich vielleicht ein bisschen mehr mit dem großen Ganzen beschäftigen und ein paar, die haben halt einfach irgendwie andere Sorgen. Ja. Also
meinst du, McKinsey ist gut für unsere Gesellschaft?
Ich glaube, die Frage ist einfach so ein bisschen, wie viel muss jeder Einzelne drüber nachdenken, dass was die richtige Entscheidung ist und wo kann man vielleicht den Rahmen setzen durch die Politik, dass man weiß, okay, das ist der rechtliche Rahmen, in dem ich agieren darf und das ist so die Richtung, in die es gehen soll und da drin kann ich auch irgendwie einigermaßen agieren. Ja,
die Frage war jetzt bei McKinsey, da gibt's ja keine innerunternehmerische Demokratie, wo ihr das irgendwie entscheidet. Du hast ja gemerkt, wo da der Hase lang läuft.
Also ich habe, wie gesagt, in sozialen öffentlichen Sektorprojekten gearbeitet. Da war jetzt bei meinen Klienten jetzt nicht so krass das Problem, dass die irgendwie was...
Wenn ich jetzt McKinsey als asoziales Unternehmen bezeichnen würde, wäre das falsch?
Ich finde es super divers. Ja. Also die machen krass viele Projekte zu unterschiedlichsten Themen. Da gibt es sicher ein paar, die man irgendwie komisch finden könnte. Auch ich. Ja. Und dann gibt es halt ein paar, die super cool sind.
Ich habe übrigens ein Verbot gefunden bei euch im Programm. Cool. Ihr wollt die Müllexporte außerhalb der EU verbieten.
Ja, das ist gut. Also ich glaube, was klar ist, ist, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir unseren Müll einfach entsorgen. Gerade ist es so, dass wir noch sehr viel einfach Müllverbrennungsanlagen in anderen Standorten befeuern, dass wir versuchen, oder dass da auch Leute, Unternehmer ihr Geld mitmachen, dass eben eigentlich dieser Müll nicht wirklich entsorgt wird, sondern irgendwo vergraben wird, verbuddelt wird oder in die Meere geschippt wird. Und das wollen wir einfach, dass das aufhört. Deswegen ist es uns wichtig, dass wir tatsächlich da irgendwie für unseren Müll selber sorgen und der nicht irgendwie im Indischen Ozean landet.
Mich hat ein bisschen überrascht, dass ihr zum Beispiel den Hochfrequenzhandel, den wollen viele verbieten, den wollt ihr nicht verbieten.
Wir haben eine Finanztransaktionssteuer, die schlagen wir vor und das ist auch richtig. Wir haben jetzt uns noch nicht dezidiert überlegt, was der Hochfrequenzhandel für Auswirkungen hat. Das müsste man sich, glaube ich, nochmal genauer anschauen. Ich glaube, dass man mit einer Finanztransaktionssteuer schon viele von diesen Kassen, also Hochfrequenz heißt ja, die werden die ganze Zeit umgeschlagen. Also das heißt, Leute kaufen, verkaufen in Millisekunden. Und da ist natürlich eine Finanztransaktionssteuer automatisch bremsend.
Wie soll die funktionieren?
Die Idee ist, dass bei jedem Verkauf ein gewisser Anteil an Steuer gezahlt wird. Das ist ein relativ simples Konzept.
Also 0,1%, 1%, 0,01%.
Die genaue Höhe müsste ich mir nochmal anschauen, ehrlich gesagt. Aber ich weiß auch gar nicht, ob wir die jetzt schon festgelegt haben. Ich glaube schon. Müsste ich ehrlich gesagt nochmal nachschauen.
Da kommt ja eine Menge Geld dann zusammen. Wo fließt das Geld hin und was soll damit gemacht werden?
Für uns ist, hatte ich schon gesagt, die Priorität strukturschwache Regionen, nachhaltige Industrien in diesen strukturschwachen Regionen und dann eben auch Mindeststandards zu setzen. Aber gut, dafür braucht man jetzt kein Geld. Entschuldigung. Aber auf jeden Fall nachhaltige Investitionen in Zukunftsindustrien.
Was hältst du von der Idee, dass habe ich die anderen Kandidaten auch gefragt, weil das hat uns mal ein Hörer vor ein paar Monaten vorgeschlagen, fand ich ganz geil. Man nimmt eine Finanztransaktionssteuer in ganz Europa, sammelt das Geld ein und verteilt das dann als bedingungsloses Grundeinkommen an alle Europäer, damit die Europäer wissen, hey, ich kriege jeden Monat hier meine 200 Euro. Wow, die kommen ja von wo? Ach, von Europa. Cool. Was hältst du davon?
Also wie gesagt, ich finde es erstmal cool, wenn das Geld da ist. Dann muss man irgendwie überlegen, wo man es einsetzt am besten. Wenn das tatsächlich funktioniert, dass man damit allein schon nur mit dieser Finanztransaktionssteuer tatsächlich so ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren kann, ist das cool. Ich habe mal auf dem Papier ausgerechnet, dass wenn du irgendwie 500 Euro an jeden Bundesbürger geben wolltest oder jede Bundesbürgerin, und dann musst du ja 500 Euro mal 12 für die 12 Monate nehmen und dann mal 80 Millionen, dann bist du bei einer Zahl, die weit den deutschen Bundeshaushalt übersteigt. Das heißt, du müsstest theoretisch, um das bedingungslose Grundeinkommen jetzt einzuführen, müsstest du den gesamten Bundeshaushalt streichen, was ja nicht logisch ist.
Wenn Steuern erhöhen.
Genau, also dann ist halt so die Frage, inwiefern können oder wo sind mehr Steuern sinnvoll? Und wenn du diese Mehrsteuereinnahmen hast, willst du dann wirklich alles, was du sozusagen dazu eingenommen hast, dann für das bedingungslose Grundeinkommen ausgeben oder solltest du es vielleicht doch in Bildung und andere Themen investieren? Und das ist einfach so eine, ich finde diese Vermischung von dem bedingungslosen Grundeinkommen, was eine super zukunftsfähige Option sein könnte, mit der Besteuerung eigentlich nicht ganz richtig, weil die Besteuerung ist was, wo du steuerst und wo du überlegst, was möchtest du nicht, eben zu viel Finanzhandel oder eben CO2-Ausstoß, der das Klima zerstört. Und dann, was mit dem Geld, was reinkommt, musst du dir halt überlegen, als Politik, wo sollte, oder als auch Gesellschaft im Endeffekt, wo sollte das am besten reinfließen? Und wenn es irgendwann so viel ist, dass es tatsächlich dafür reicht, ein bedingungsloses Grundeinkommen umzusetzen, und dann kann man ja darüber reden, ist es wirklich bedingungslos? Das ist ja oft bei den Vorschlägen, die eingereicht werden, gar nicht unbedingt bedingungslos, sondern es gibt dann doch Einschränkungen. So, das ist eine super spannende Diskussion, die wir auch super bereit sind zu führen und auch in der Partei die ganze Zeit führen, weil wir eigentlich sagen, wir brauchen eben so Konzepte, die uns in die Zukunft führen. Aber wir sind noch nicht da, dass wir sagen, okay, wir können da jetzt voll dahinter stehen.
Wenn du jetzt irgendwie Finanzminister wärst hier in Deutschland, welche Steuern würdest du erhöhen?
Also CO2-Steuer, ich würde eben dafür sorgen, dass Deutschland nicht der ist, der durch das Steuergeheimnis eben dafür sorgt, dass hier diese ganzen Umsatzsteuerskandale gemacht werden können. Ich würde dafür sorgen, dass Deutschland eben in der Europäischen Union nicht der ist, der eben diese Körperschaftssteuer verhindert, sondern eben antreibt. Also das sind, glaube ich, die ersten Schritte. Wir haben jetzt gerade unser Europawahlprogramm geschrieben. Ich glaube, wenn wir unser Deutschlandwahlprogramm schreiben für Bundestagswahlen oder für Landtagswahlen, dann werden wir nochmal konkretere Forderungen dazu haben, welche Steuern erhöht werden müssen, welche vielleicht auch gesenkt werden müssen, wie man da am besten steuert. Aber also aus unserem Grundsatzprogramm kommt jetzt nicht eindeutig her, auf jeden Fall Steuern erhöhen oder Steuern senken.
Vielleicht so eine europäische Millionärsteuer zum Beispiel?
Eine europäische Millionärsteuer haben wir, glaube ich, nicht im Programm. Ich denke tatsächlich persönlich super viel über Erbschaftssteuer nach, weil es ein interessantes Thema ist, aber das ist ein super komplexes Feld, wo ich jetzt...
Unsere Zuschauer wissen ganz genau, wovon du redest.
Ja, ich meine... da gibt es halt dann die ganzen Abwägungsfragen, wie ist es mit Betrieben, wie funktioniert das mit, also welche Einkommens- oder welche Eigentumsklassen werden besteuert, zu welchen Prozentsätzen und so. Aber ich kann dazu jetzt von unserem Parteiprogramm noch keine Auskunft geben. Das ist auch was wir diskutieren. Aber ich persönlich, wirklich, ich, Damian, finde einfach, dass man darüber ernsthaft nachdenken müsste, dass, weil diese Schere zwischen Eigentumseinkommen und Einkommen über Einkommen sozusagen, also die ist, glaube ich, so, dass es da immer mehr auseinanderläuft, also dass die halt wenige sehr viel Einkommen haben. Und wenn man sich in der Geschichte anschaut, wie sich das immer ausgeglichen hat, dann war das durch Kriege. Ja? Also bei Kriegen ist es immer so, dass irgendwie diese Schere zwischen großem Eigentum und kleinem Eigentum geschrumpft ist. Und ich will keinen Krieg. Und deswegen, und auch, ich will auch nicht so eine ungleiche Gesellschaft. Und deswegen müssen wir, glaube ich, einfach ernsthaft darüber nachdenken, welche Steuerungsmechanismen gibt es, um das wieder anzugleichen, ohne dass wir halt eben ins Chaos stürzen. So. Ja, also ich glaube, das ist perspektivisch auf jeden Fall eine Aufgabe für unsere Gesellschaft, das sich genau zu überlegen.
Krieg habe ich in eurem Wahlprogramm mit keinem Wort gefunden. Wie kommt das?
Wie gesagt, wir versuchen eine positive Politik zu machen, die Krieg vermeidet im Endeffekt. Ja, also wir wollen eben...
Ja, es gibt doch aktuell Kriege, wo wir auch dabei sind.
Also für uns ist es jetzt erstmal wichtig, dass wir eine sehr friedensorientierte Politik machen. Für uns ist wichtig, dass jeder...
Ich spreche dir keine Kriege an.
Welche Kriege würdest du denn ansprechen wollen?
Welche fallen dir dann ein, wo wir Europäer dabei sind?
Also wir sind ja in verschiedenen Einsätzen mit der NATO beteiligt und
Welche müssten da vorbeigehen?
Ich glaube, dass man immer sich anschauen muss, wie man, und das steht jetzt auch nicht in unserem Wahlprogramm, wie du sagst, aber dass man halt schaut, jetzt ist man drin, so wie schädlich ist es, wenn man sich rauszieht. Rausziehen muss man sich auf jeden Fall, aber man kann halt auch nicht einfach, wie das ja auch vermehrt passiert ist in den USA, irgendwie erst irgendwo reinrennen und dann sich wieder zurückziehen und dann sozusagen alle, die versucht haben, mit einem eine Demokratie aufzubauen oder die versucht haben, dann Strukturwandel zu schaffen, im Stich lassen. Ich glaube, da kann man nicht ganz so verantwortungslos sein, aber ich glaube, dass für uns in der Parteilinie auf jeden Fall sinnvoll wäre, sich zurückzuziehen. Ja, also dass man
wo raus? Also verantwortungsvoll sich rausziehen ist völlig klar, aber wo müssen wir raus?
Aus Afghanistan, aus dem Irak, aus ich weiß gar nicht, ob wir gerade noch im Mali sind, das müsste ich nachschauen. Ja. Also das sind einfach Bereiche, ich glaube, also es gibt ja im Völkerrecht die Möglichkeit einer humanitären Intervention. Das heißt, wenn man sagt, okay, da ist tatsächlich Gefahr, dass irgendeine Art von Völkermord stattfindet oder tatsächlich große Art von Kriegsverbrechen, dass man dann intervenieren darf. So, das ist eine
auf UN-Basis.
Auf UN-Basis. Das ist eine Entscheidung, die muss eben auch mit den jeweiligen Institutionen gefällt werden. Die muss auch dann ratifiziert werden von den Parlamenten. Also für uns wäre das eben perspektivisch das Europäische Parlament, das diese Entscheidungen auch dann treffen müsste. Aber das sind ganz klare also es ist eher eben humanitäre Interventionen und jetzt würde ich halt nicht als, ich will nicht, dass Europa Kriege führt. So, das ist nicht die Idee. Deswegen finde ich die Frage, glaube ich, nicht.
Also, Kriege, aber humanitäre Intervention. Was wäre dasselbe?
Ich glaube, man muss sich schon überlegen, wo, ich weiß nicht, ob es dasselbe ist, ehrlich gesagt.
Also alle, die du gerade aufgezählt hast, Mali, Afghanistan und so weiter, werden unter dem Label verkauft.
Ja. Ich bin kein Experte für Mali, Afghanistan und Irak, das muss ich ehrlich sagen, aber ich würde halt immer sagen, ich habe so meine Meinung zu Irak und Afghanistan. Mali kenne ich die Situation nicht gut genug, aber ich würde sagen, dass wir nicht von Anfang an sagen sollten, wir helfen niemanden, der irgendwie irgendeine Art von also Völkerrechtsverletzung oder ja, das ist nicht das richtige Wort, sondern der, wo eben humanitäre Verbrechen begangen werden. Aber es müsste halt auf jeden Fall unter der Übersicht eines Parlaments sein, dass sozusagen das Volk da entscheidet, was passiert.
Was ich auch nicht bei euch gefunden habe, irgendwelche Aussagen oder das Wort Waffen, Rüstung, Waffenexporte, Rüstungsexporte, wie kommt das?
Im Grundsatzprogramm steht, das steht anscheinend dann nicht im Europawahlprogramm, aber steht, dass wir eben Rüstungsexporte an Saudi-Arabien und andere Länder verbieten wollen. Wir wollen auf keinen Fall, dass unsere Waffen benutzt werden, um da tatsächlich eben so Kriege zu führen wie gegen Jemen. Das ist nicht unsere Idee von der europäischen Wirtschaft.
An wen sollten wir dann weiterhin Waffen exportieren können?
Ja, dann muss man sich eben die Liste der Verbündeten anschauen. Es gibt ja so eine rote Liste, an wen man nicht.
Mein Verbündeter von heute könnte der Gegner von morgen sein.
Ja, also ich erinnere mich an, ich müsste nochmal selber im Grundsatzprogramm nachschauen, ich erinnere mich an viele Diskussionen zu dem Thema. Vor einem Jahr haben wir uns getroffen bei so einer unserer Generalversammlungen und haben sehr ausgiebig darüber diskutiert. Ich glaube, die Tendenz war eigentlich dahingehend zu sagen, wir wollen Rüstungsexporte komplett verbieten. Und dann gab es aber einige Stimmen, die gesagt haben, so, wir müssen eben auch schauen, was das für Arbeitsplätze bedeutet und so weiter und ob es nicht tatsächlich auch Waffen teilweise in manchen Regionen für Stabilisierung sorgen können für einige Personen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was das endgültige Resultat dieser Diskussion war. Das müsste ich eben nochmal nachvollziehen im Grundsatzprogramm.
Bleiben wir mal in Deutschland. Du bist hier deutscher Spitzenkandidat. Wir haben eine große...
Für die Europawahlen.
Aber du weißt, hier in Deutschland kennst du dich besser aus. Wir haben eine große Rüstungsindustrie. Sollten wir die einschläfern? Quasi sagen, tschüss, vorbei, dankeschön.
Also erstmal ist es so, dass wir eben für die Europawahl tatsächlich auch gesagt haben, wir wollen gerne...
Ich will jetzt deine Meinung.
Ja, also dass wir europaweit eine europäische Armee tatsächlich aufbauen. Das ist für uns einfach so, weil wir sagen, dass wir sicherstellen wollen, dass die europäischen Länder sich nicht mehr angreifen können und dass man vielleicht sogar auch so die Rüstungsausgaben senken könnte. Weil in Europa gibt es, glaube ich, 17 Panzersysteme oder so. Und wenn man die einfach eben runterfährt auf 2, dann könnte man vielleicht sehr viel Gelder zur Verfügung haben, die eben für andere Sachen genutzt werden könnten und nicht für Rüstung. Das ist aber wieder tatsächlich was man sich europaweit anschauen soll. Deswegen ist, glaube ich, die Perspektive allein auf Deutschland da nicht zielführend.
Ja, aber jetzt auf Deutschland. Wir exportieren ja unabhängig von den Franzosen und den Europäern ja auch überall in die Welt hin. Sollten wir das generell sein?
Also wie gesagt, ich müsste nochmal ins Grundsatzprogramm reinschauen.
Du hast doch eine persönliche Meinung.
Meine persönliche Meinung ist, dass auf jeden Fall so ein paar Länder, wo gerade exportiert wird, dass wir das auf keinen Fall machen sollten, so wie Saudi-Arabien. Ich müsste mir anschauen, wo wir überall hin exportieren. Also wenn das jetzt zum Beispiel...
Eigentlich an fast alle außer Iran, China, Nordkorea.
Ja, und dann kommt es, glaube ich, auf die einzelnen Orte an. Ich persönlich wäre, glaube ich, für einen Waffenexport, Stopp, also ein Verbot von Waffenexport. Ich halte es nicht für zielführend, damit besonders viel Geld zu verdienen. Aber ich erinnere mich eben noch an die Diskussion, dass auch Leute gesagt haben, dass in manchen Ländern Waffen für Stabilisierung sorgen können, wenn da eben Rebellen unterwegs sind oder so, die tatsächlich eben vielleicht das Land destabilisieren. So. Deswegen ist es einfach ein schwieriges Thema. Aber ich wäre, glaube ich, persönlich eher für einen Stopp.
Der deutsche Anteil, also der deutsche Rüstungsexportanteil an der deutschen Wirtschaft ist 0,26%, meinte Peter Altmaier letztens zu mir.
Das ist gar nicht so wenig, glaube ich. Also
0,26%?
Ja, ich meine, das müsste man mal in Billionen hören. Wahrscheinlich ist das dann immer noch relativ massive Gelder. Aber ja, also wahrscheinlich würde die deutsche Wirtschaft das verkraften.
Gut, und was euch noch wichtig ist, die Stärkung der innereuropäischen Sicherheit, also was jetzt quasi nicht militärisch ist, sondern wie stellt ihr euch das vor? Sind wir nicht sicher genug in Europa? Sind unsere Sicherheitsarchitekturen nicht gut?
Also wir wollen eigentlich gerne einfach, dass es so eine Art, also dass Interpol in Europa, Europol sozusagen gestärkt wird, dass wir zumindest für die Verbrechen, die eben die Grenzen überschreiten, mehr in der Lage sind, die nachzuvollziehen. Also wir wollen gerne eine europäische Staatsanwaltschaft und wir wollen gerne eben, dass Europol in diesen Bereichen gestärkt wird. Also ich glaube schon, ich würde jetzt nicht rumrennen und sagen, wir sind unsicher in Europa, aber es gibt einfach Verbrechen, die über die Landesgrenzen hinweggehen und da könnte die Europäische Union, glaube ich, helfen, dagegen vorzugehen.
Und weitere innere Sicherheitsaspekte?
Für uns ist vielleicht auf der anderen Seite auch wichtig, dass tatsächlich auch Polizisten Trainings dazu bekommen, wie man eben tatsächlich im Sinne der Menschenrechte auch Polizist sein kann. Also da gibt es einfach, glaube ich, viel noch Aufholbedarf. Ich meine, man hört immer wieder, dass Leute, die einfach anders aussehen, oft eher angehalten werden und dass es da auf jeden Fall diskriminierende Aktivitäten gibt. Es gibt auch, habe ich mich in Frankreich super lange mit jemandem unterhalten, einfach immer wieder Fälle, wo Polizisten häusliche Gewalt verursachen und dann aber eigentlich keine Möglichkeit besteht, da das irgendwie anzuzeigen. Und das sind natürlich Einzelfälle, aber ich glaube, wenn man einfach, also ich meine, der Staat hat das Gewaltmonopol und da muss man, glaube ich, ganz genau darauf achten, dass tatsächlich da die höchsten Standards dran gesetzt werden. So. Und ich bewundere jeden Polizisten für seine Arbeit, aber ich glaube, einfach dafür zu sorgen, dass das so gerecht wie möglich ist für alle Teile der Gesellschaft, ist super wichtig.
Snowden wirst du ja damals mitbekommen haben, was ich so ein bisschen mitgenommen habe, seitdem ist ja, dass die Bundesregierung, also Deutschland, Europa, diese ganze Enthüllung nicht als Warnschuss, als Warnzeichen, oh Gott, was machen die Amerikaner, genutzt haben, sondern als Bauanleitung. Der deutsche Überwachungsstaat wurde in den letzten 5 Jahren massiv ausgebaut. In Frankreich ist es teilweise noch schlimmer. Italien, Spanien wissen deine Leute vielleicht sogar am besten. Da sagt ihr auch nichts zu.
Doch, also in Frankreich ist unser französisches Kapitel die ganze Zeit dabei zu sagen, wie der französische Staat tatsächlich, also was der für einen Schwachsinn gemacht hat, was Macron auch leider wirklich zu verantworten hat. Also zum Beispiel haben sie die Notstandsgesetze eben ins allgemeine Recht übertragen und für uns war es auch so, wir haben das Grundsatzprogramm in Paris verabschiedet, da haben wir uns da getroffen und wir durften eigentlich nicht mehr in größeren Gruppen durch die Stadt laufen, weil das schon unter das Versammlungsverbot gefallen ist. Also es ist schon wirklich abgefahren, wie eng jetzt die Regularien da schon sind. Da gibt es viele weitere Beispiele, wo Macron eigentlich auch Politik gemacht hat, die eher eben dieses Sicherheitsaspekt krass überbewertet hat, auch natürlich irgendwie auch Häfen geschlossen und so. Also da sind wir auf jeden Fall super stark dagegen, dass das weiter die Bürgerrechte eingeschränkt werden.
Wenn ich euch wähle, seid ihr denn eine Stimme gegen den Überwachungsstaat in Europa?
Wir sind auf jeden Fall dafür da, dass eben diese übertriebene Überwachung aufgehört wird und dass eben nicht bei der Überwachung diskriminiert wird, wie es derzeit der Fall ist. Das ist uns super wichtig. Wir haben jetzt, glaube ich, im europäischen Programm keine dezidierten Elemente drin zur kompletten Einschränkung des Überwachungsstaates, aber es ist eine gute Frage, müssen wir einfach nochmal drüber diskutieren. Ist jetzt in dieser derzeitigen Fassung noch nicht mit drin.
Ja. Ein Thema der letzten 5 Jahre war ja die Vorratsdatenspeicherung auf europäischer Ebene. Jeder Staat sollte das einzeln einbauen oder so hinmachen, wie sie es wollen. Aber da habe ich jetzt auch nichts bei euch gefunden. Seid ihr gegen die Vorratsdatenspeicherung?
Also ich glaube, da muss auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass die Rechtsstaatlichkeit, also Prinzipien eingehalten werden, so gut es geht. Das heißt, du musst halt beantworte mal deine Frage, oder? Ich müsste nochmal nachschauen, aber ich glaube, wir sind gegen eine unlimitierte Vorratsdatenspeicherung, also dass man einfach Daten da endlos speichern kann. Wichtig ist einfach, dass dieser Verdachtsmoment besteht, dass es irgendwie eine rechtliche Kontrolle gibt über eine Staatsanwaltschaft, die dafür sorgt, dass wirklich ein begründeter Verdacht vorliegt, bevor man irgendwie anfängt, Bürger zu überwachen.
Und letztes Thema, ihr wollt ja auch sehr elektronische Systeme alle voranbringen, ihr wollt elektronische Wahlsysteme, ihr wollt einen elektronischen Personalausweis. Und dann seid ihr aber gegen den Überwachungsstaat, weil das sind ja alles super geile Tools für den Überwachungsstaat.
Es ist einfach so, dass wenn man sich Estland anschaut oder so, das sind Länder, die super viel schon digital möglich machen. Ja, also wenn du in Estland musst du nur noch
große Überwachungsproblem.
Ja, wenn du in Estland musst du nur noch zur Behörde gehen, wenn du heiratest oder wenn du dich scheiden lässt. Den ganzen Rest kannst du jetzt schon irgendwie digital machen und
weil der Staat weiß, was ich mache.
Ja, klar. Das ist dann die Frage, wie schränkt man das eben so ein oder wie kann man auch Silos innerhalb des Staates schaffen, dass eben nicht jeder, also Silos heißt jetzt sozusagen, dass du nicht alle Daten, die du in der Behörde übergibst, gleichzeitig der Polizei zur Verfügung stehen. Das sind ja einfach Dinge, wo man eigentlich intelligente Lösungen finden kann. Aber
ihr fordert immer und immer wieder zentrale Anlaufstellen. Das ist doch quasi die logische Sache, dann machen wir zentrale Datenbanken. Ja. Ihr wollt ja auch eine Unternehmensgründung erleichtern und eine einzige digitale Anlaufstelle haben.
Es ist ja so, dass wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, es gäbe ein Amt für Unternehmensgründungen, ja, aber also es ist, bei uns ist eine Anlaufstelle, weil es eben das nicht gibt, sondern es gibt ja ganz viele Ämter, zu denen du gehen musst, wenn du ein Unternehmen gründen möchtest. Aber dann wäre dieses Amt ja nicht verpflichtet oder sollte nicht verpflichtet sein, deine Informationen dem restlichen Staatsapparat zur Verfügung zu stellen. Also ich glaube, nur wenn man sagt, man ist für intelligente technische Lösungen, damit der Staat wirklich seinen Bürgern hilft und die nicht die ganze Zeit behindert, bei zum Beispiel einer coolen Unternehmensgründung oder bei normalen Behördengang für den Bürger, dann heißt es nicht gleichzeitig, dass man möchte, dass der Staat, jeder Teil des Staates Zugang hat zu allen meinen Daten. Aber ich bin fest dafür, dass wir einen riesigen Schritt machen müssen bei der Digitalisierung von öffentlichen Dienstleistungen und dass das auch, glaube ich, den Beamten helfen könnte, vielleicht viel mehr Wert oder viel mehr Zeit dafür zu haben, Leute wirklich zu beraten und so. Also ich bin auf jeden Fall ein Freund von der Digitalisierung in dem Bereich und ich würde sagen, okay, natürlich gibt es da Gefahren, aber die muss man dann eben anerkennen und eingrenzen und nicht deswegen sagen, okay, wir müssen jetzt immer noch 5 Stunden da im Berliner Amt dann stehen, wenn man sich halt irgendwas holen möchte oder kriegt keinen Termin, weil die von irgendeiner Terminmafia vorgebucht werden. So, also ich glaube, da gibt es schon einfach extrem viel Überholbedarf.
Ich hab auch nichts gegen die Digitalisierung des Staates und dass der transparent arbeitet und dass ich weiß, wann ich wohin kommen kann und so weiter. Aber ich will ja nicht, dass der das weiß. Ich will ja, dass ich so intransparent wie möglich bin für den Staat. Das ist ja mein Grundrecht. Und wenn ihr jetzt elektronische Wahlsysteme einführen wollt, das heißt ja, also haben wir in Amerika gerade gemerkt, wie leicht das alles manipulierbar ist. Also eigentlich haben wir doch quasi unsere analogen Wahlsysteme mit Wahlzetteln und so weiter, sind doch die besten, die wir haben.
Ein Wahlsystem ist ein sehr, sehr heikles Thema. Ja? Weil das Coole am deutschen Wahlsystem ist, dass du ja nachverfolgen kannst, wenn du deine Stimme abgibst, du kannst nachverfolgen, wie diese Wahlzettel dann von A nach B gelangen und du kannst es sozusagen relativ gut nachvollziehen.
Mit Auszählung zugucken.
Genau, aber es gibt natürlich schon die Frage, ob man perspektivisch tatsächlich so sichere Systeme hat, dass man das eben irgendwie auch versuchen kann abzubilden, einfach damit auch Leute, die vielleicht eben nicht zum Wahlamt gehen können, da mitmachen können, damit man vielleicht eine höhere Wahlbeteiligung hat. So, das ist Das ist aber eine Diskussion, die wir gerne führen würden. Und deswegen sind wir dafür offen zu sagen, okay, wie
es gibt, du hast gute Argumente für ein elektronisches Wahlsystem.
Ja, habe ich gerade gesagt, dass es eben Leute, die vielleicht nicht so mobil sind, wählen können, dass man vielleicht eben es auch einfacher macht, manchen Leuten zu wählen.
Die können auch Briefwahl machen, darum gibt es halt die Briefwahl.
Ja, aber es ist halt trotzdem so, dass wir irgendwie eine Wahlbeteiligung von 48%, glaube ich, für die Europawahlen in Deutschland haben. Und ich sage jetzt nicht, dass ein elektronisches Wahlsystem das einzige System ist, dass das dann alles lösen wird. Da gibt es noch ganz viel mehr zu tun. Aber es könnte vielleicht eine Erleichterung darstellen, über die man zumindest mal diskutieren könnte.
Ja. Gibt es denn irgendwas bei der Thema Überwachung, was ihr verbieten wollt?
Ich hatte es gerade schon gesagt, ich glaube, es darf nicht ohne begründeten Verdacht einfach Leute überwacht werden, denn es muss halt immer irgendwie schon staatsanwaltschaftlich abgesegnet sein.
Der E-Perso, was habt ihr euch dabei gedacht?
Es ist aus dem gleichen Prinzip heraus, dass man, wenn man eben einen digitalen Perso hätte, dann eben viele seiner Behördengänge damit ableisten könnte und dann sich so identifizieren könnte und das vielleicht eben auch übers Internet machen könnte. Es gibt's ja auch schon. Wir haben ja jetzt schon, unser Ausweis ist ja schon teilweise elektronisch, wenn man das freiwillig einstellt, aber man hat halt keine Dienstleistung, die man damit in Auftrag geben kann. Also wir haben theoretisch schon das System, ja. Aber wir nutzen es halt nicht, weil es keine Staatsangebote gibt. Also keine Behörde gibt einem dann wirklich die Möglichkeit, das zu nutzen.
Zum Schluss Thema Flüchtlinge. Ihr scheint eine flüchtlingsfreundliche Politik zu befürworten. Was würdet ihr am der europäischen Flüchtlingspolitik ändern? Ihr plakatiert ja auch irgendwie, Flüchtlinge sollen nicht mehr im Mittelmeer sterben. In welchem Meer sollen sie denn sterben?
Hoffentlich in gar keinem. Für uns ist einfach wichtig zu sagen, anzuerkennen, das ist ein europäisches Thema. Also wir brauchen europäische Lösungen. Es gab ja auch Ansätze im Europäischen Parlament, mehr dafür zu sorgen, dass wir ein europäisches Flüchtlingssystem haben oder Asylsystem haben, die dann aber alle jetzt gestoppt worden vor der Wahl, weil irgendwie dann sich doch niemand mehr getraut hat. Wir sagen, wir brauchen auf jeden Fall eine europäische Asylbehörde, die europäische Asylanträge annimmt, sei es jetzt in Griechenland, Spanien oder Italien, und dann perspektivisch eben auch humanitäre Korridore, wo die Leute ihren Asylantrag schon im Herkunftsland oder auch im Transitland stellen können, sodass wir eben nicht mehr das Problem haben, dass Leute diese Reise antreten müssen, sondern oder dass diese Leute nicht mehr das Problem haben, dass diese Reise antreten müssen, sondern dass sie eben schon ganz klar früh sagen können, ja, okay, du hast einen Asylstatus und wir helfen dir rüberzukommen. Und vielleicht hat jemand anders dann eben keinen Asylstatus. Und deswegen ist auch super wichtig, ich glaube, mit Asyl getrennt, aber auch Immigration sich anzuschauen. Und das ist nicht das Gleiche. Und das ist wichtig, dass man versteht, dass wenn wir halt ein europäisches Immigrationsgesetz hätten, und das ist auch eine unserer Forderungen, wo ganz klar drin geregelt wird, welche Arten von Migration will die europäische Bevölkerung, also was weiß ich, im Süden Frankreichs halt saisonale Arbeiter, vielleicht hier in Berlin eben so also diese ganze Geek Economy will dann vielleicht eher irgendwelche Techies haben und dass man das eben tatsächlich irgendwie europaweit diskutiert und dann ein europäisches Visum da ausstellt, was die Leute dann auch wissen, wofür sie sich bewerben können, sodass sie nicht einfach kommen und dann sagen, ich will hier gerne arbeiten, sondern dass einfach auch klar ist, dass es legale Wege gibt, hier zu arbeiten und das muss viel mehr werden.
Migration wäre dann förderlich für Europa in den nächsten Jahrzehnten?
Also Der erste Schritt ist, glaube ich, dass man es europäisch löst.
Ist ja klar, aber
lass mich kurz ausreden. Der erste Schritt ist, dass man es, wir fordern erstmal, dass man es überhaupt diskutiert im Europäischen Parlament. Und Volt selbst wird dann auf jeden Fall für sehr viel mehr Migration stehen. Wir brauchen Pflegekräfte, wir brauchen ganz viele. Ich meine, ich habe neulich mit einer Unternehmerin im Südwesten Deutschlands diskutiert, die meinte, sie braucht eigentlich jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr 500 neue Arbeitskräfte, die ihr fehlen. Wir sind natürlich auch für einen erleichterten Austausch innerhalb der Europäischen Union, aber gerade wenn man sich das Bevölkerungswachstum anschaut und wenn man irgendwie überlegt, was wir alles eben perspektivisch noch für Menschen brauchen, dann würde ich sagen, es gibt einen Riesenbedarf in Europa für Migration. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir, und das hatten wir am Anfang besprochen, dass wir halt eine offene Identität haben, die halt nicht sagt, du musst hier geboren sein, um Europäer zu sein, sondern du kannst halt von überall herkommen und du bist trotzdem Europäer, sobald du halt Europäer bist. So, ja. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil, der zu diesem ganzen Migrationsthema dazugehört. Also ganz klar, wir sind perspektivisch für sehr viel mehr Migration, aber wir wollen, dass es eben europäisch diskutiert wird im Parlament.
Aber du sagst auch, wir nehmen die auf, die wir brauchen.
Dass man.
Also wir bewerten das nach Nützlichkeit.
Ich glaube.
Ihr fordert ja auch Expertenvisa.
Ja, ich glaube, man muss bei einer Migrationspolitik einfach schon sagen, so, welche Art von Migration ist die Bevölkerung gewillt aufzunehmen? Das können wir nicht alleine entscheiden als Volt. Das ist eine Diskussion, die die europäische Bevölkerung führen muss. Und wir werden so laut, wir können dafür eintreten, dass halt wir mehr Migration haben, dass wir mehr Möglichkeiten haben, hierher zu kommen, dass es vielleicht auch irgendeine Art von Lotterie gibt oder so, die halt ermöglicht, auch ohne besondere Qualifikationen herzukommen. Aber das ist halt perspektivisch das, wo es hingehen muss.
Wenn wir nur danach gehen, was uns nützt und wer brauchbar für uns ist, dann sorgen wir doch für weitere Fluchtursachen, weil das sorgt dafür einen Brain Drain in den jeweiligen Ländern, in den jeweiligen Regionen. Das passiert ja jetzt schon. Wir ziehen die schlauen Nigerianer, die schlauen Uganda, die schlauen Chinesen, die schlauen Russen ab. Dann sorgen wir dafür, dass die Länder denen immer schlechter geht.
Das ist eine super komplexe Diskussion, ja. Also Brain Drain.
Das fordert ihr ja.
Ja, aber du kannst ja auch sagen, man könnte weniger Migration wollen. Das sagen wir aber nicht. Ich glaube,
offene Grenzen.
Genau, wenn man sie, ja, das würde ja auch den Brain Drain nicht vermindern, ja. Also eine offene Grenze hat ja keinen vermindernden Effekt auf den Brain Drain. Ich glaube, wo man einfach ernsthaft sich das anschauen muss, ist halt diese FDIs, also Foreign Direct Investments, also Überweisung von Leuten, die mal emigriert sind immer noch die stärkste Pfeiler der Entwicklungshilfe, Zusammenarbeit, wie man es nennen möchte. Und es gibt natürlich schon immer wieder Fälle, wo Leute auch zurückkehren und dann vielleicht Wissen mitbringen, was sie in manchen Gebieten gemacht haben, obwohl das immer noch viel zu wenig ist. Ja, aber ich glaube, dass man das nicht so pauschal beantworten kann, dass man anschauen muss, welche Arten von Zusammenarbeitsmöglichkeiten gibt es. Und dann geht es ganz schnell in die Entwicklungspolitik oder in die Entwicklungszusammenarbeit. Und da das ist aber für mich, also jetzt zu sagen, wir wollen keine Arten von Migration mehr, weil wir damit andere Länder alle Talente wegnehmen, halte ich für, glaube ich, nicht den richtigen Ansatz für eine Migrationspolitik. Ich bin aber voll dafür, dass man sich die Entwicklungszusammenarbeit anschaut und sagt, okay, wie können wir dafür sorgen, dass tatsächlich mehr, dass wir helfen, Ländern sich zu entwickeln mit, also sozusagen in einer unterstützenden Art und Weise.
Das setzen von der Migrationspolitik, die dafür sorgt, dass die besten Talente in den Ländern bleiben, damit die ihr Land aufbauen und wir halt die aufnehmen, die unbedingt jetzt Hilfe brauchen. Die uns nicht nützen, sondern weil sie unsere Hilfe brauchen.
Habe ich so noch nie drüber nachgedacht, wirklich diskriminierend zu sagen, okay, du hast einen hohen Bildungsabschluss oder du bist, keine Ahnung, du bist ein Talent in irgendeiner Form, dann müsste man erstmal das sozusagen bewerten, wie man es ja sowieso schon macht für die.
Wir geben dir Geld über unsere Entwicklungshilfe, durch FDIs und so weiter und so fort, damit du dein Geschäft dort aufbauen kannst.
Ich glaube, es ist ein richtig cooler Ansatz, diese, also Förderung zu machen und tatsächlich auch irgendwie Gelder zu geben, damit man irgendwelche Unternehmen aufbauen kann oder auch eben Rechtsstaatlichkeitsförderung und so. Gibt es super coole Ansätze in der Entwicklungspolitik. Die muss man sowieso machen. So, ob man jetzt auch noch sagen soll, hey, du hast gerade ein Visum gestellt, aber du bist leider zu begabt und hast zu viel Potenzial. Ich weiß nicht, ob das der richtige, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der richtige Ansatz ist, zu sagen so, okay, jeder, der irgendwie einigermaßen talentiert ist, kommt hier nicht mehr ins Land rein oder kommt nicht mehr in die Europäische Union rein. Das halte ich für ein bisschen erstaunlichen Ansatz.
Meinte ich auch nicht, aber aktuell, wir locken ja nur die an, die wir haben wollen.
Das ist in der Vergangenheit nicht immer so gewesen, dass wir nur Migration hatten von Talenten oder von irgendwie hoch ausgebildeten Personen, sondern es gibt auch in der Geschichte der Europäischen Union super viel Migration anderer Art und die wird es auch wahrscheinlich wiedergeben und die wird es auch sicher brauchen. Also wie gesagt, ein ganz großer Teil von saisonaler Arbeit, der oft vergessen wird in dieser Diskussion, ist halt so im Süden Frankreichs die Saisonarbeiter, die aus Algerien so rüberkommen und da tatsächlich auch ein großer Pfeiler der Wirtschaft sind. Also
weil sie so billig sind.
Weil sie billig sind, aber weil sie helfen und weil sie davon auch dann das ganze Jahr leben können. Also ich glaube, man sollte jetzt Migration nicht nur auf die Talente reduzieren. Das halte ich auch für keine sinnvolle Migrationspolitik. Ich glaube, dass wir grundsätzlich super viel mehr Migration auch aus allen Bereichen brauchen. Und wichtig ist nur, dass wir es gemeinsam regeln und dass wir da tatsächlich zu irgendeiner Art von Ordnung kommen, sodass da auch Klarheit besteht für die Leute, die sich auf den Weg machen. Hm.
Angenommen, du schaffst es jetzt ins Parlament, hast du überlegt, in welche Fraktion du da dabei sein möchtest? Oder willst du es wie Sonneborn machen, der ein freier Radikaler war?
Unser Ziel ist, wir treten ja aus 8 Ländern an, unser Ziel ist es, 25 Sitze zu gewinnen und dann tatsächlich unsere eigene Fraktion aufzubauen, weil wir dann die erste europäische Partei werden im Europäischen Parlament, die den gleichen Namen hat, die überall mit dem gleichen Grundsatzprogramm angetreten ist.
Das wird wahrscheinlich dieses Mal nicht klappen.
Wenn es nicht klappt, dann müssen wir uns dann halt hinsetzen und überlegen, was am meisten Sinn ergibt. Ich glaube, es sind alle Optionen offen.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Wie viele Stimmen brauchst du jetzt, damit du als Spitzenkandidat einziehst?
Es kommt ein bisschen auf die Wahlbeteiligung drauf an, aber sagen wir mal, es sind so um die 200.000, ein bisschen weniger
was
wahrscheinlich.
Was ist das prozentual?
Ich glaube, es sind 0,6 oder so Prozent. Das liegt daran, weil du für die zweite Stimme, also für den zweiten Sitz brauchst du mehr Stimmen als für den ersten Sitz. Das heißt sozusagen bei mir auch wahrscheinlicher, dass ich reinkomme als der siebte oder achte von einer anderen Partei. Genau, also so ist das. Deswegen ist die Stimme auch nicht verloren, weil sozusagen, also eigentlich ist sie wahrscheinlicher bei mir nicht verloren als bei jemand anders, könnte man fast sagen. Ja.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja.
Danke für deine Zeit. Toi, toi, toi. Ciao.
Ciao. Ciao.